Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Männischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
Weil Dora damals irgendwie diese Kritik gab, dass der ihr Unterleib wie eine Windel aussähe. Und so ähnlich sieht es wohl jetzt bei den Star Sisters aus, weil Mattel da irgendwie am Unterleib da und den Rücken was rumgedoktert hat. Was bei den Prototypen aber nicht da war. Das werde ich dann mit Vergleichsbildern wohl bringen müssen.
Ein herzliches Willkommen zur 23. Ausgabe des He-Manischen Quartetts, deinem Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planeturnia kennt man mich unter dem Nickname Manuel.
Mein Name ist Sebastian Vogel und auf Planeturnia kennt man mich unter dem Nicknamen Wiley und Sie können das auch.
Und mein Name ist Gordon Volkmar und mich kennt man auf Planeturnia unter dem Nickname The Formless One.
Ja, grüße euch, hallo.
Hi.
Hallo.
Wie sieht es aus, hat einer von euch schon Post bekommen mit Augenmerk auf Demoman?
Ja, ich schon.
Oha, erzähl.
Ja, heute kam bei mir ein tolles UPS-Paket an. Wo mir dann plötzlich mal kurz gesagt wurde, zahlen Sie doch bitte mal 31 Euro Zoll.
Oha, okay.
Ich hatte dann doch 4 Figuren bestellt und nicht nur 3. Den Wind Raider, Battleground Evelyn und Demo Man und wer war der 4.? Ja, das war Brokerage. Ja, Brokerage-Zuschlag. 10 Euro. Spitzenmäßig, denn UPS lässt sich tatsächlich unter dem Deckmantel der Maklergebühr irgendwie bezahlen, dass man das Paket am Zoll vorbeischleusen muss. Unfassbar. Deswegen kann ich jetzt gleich wieder allen Leuten sagen, Jungs, nehmt das echt in Kauf, einen Monat zu warten. Das ist es einfach nicht wert.
Ja, selbstverständlich haben wir uns natürlich auch in unserer heutigen Folge wieder einen PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Bei uns heute ist Planeturnia-Mitglied Gordon Gust, aka Stinky.
Ja, hallo, mein Name ist Gordon Gust und auf PE verfestigt die Luft unter dem Usernamen Stinky.
Ja, hi Gordon, grüße dich.
Hallo. Hi.
Gordon, ich habe gelesen, du hast vor kurzem Geburtstag gehabt und ich denke mal, da sollten wir uns auf alle Fälle mal die Gelegenheit nutzen und dir nochmal gratulieren, denn du bist 30 geworden, richtig?
Genau.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, Glückwunsch, willkommen im Club.
Danke.
Von nun an geht's bergab.
Oh ja, oh ja. Ja, du selber kommst aus Nordrhein-Westfalen, bist angemeldet, ja, unglaublicherweise seit Oktober 2006, bist also schon über 5 Jahre auf Planeturnia mit dabei. Forumsmäßig allerdings nicht so aktiv, sondern ja, du zählst bislang nur 182 Forumsbeiträge. Wie kommt das? Warst du vorher eher dann so der stille Mitleser? Gab es für dich nichts Interessantes? Oder hast du jetzt erst so, sage ich jetzt mal, das Forum für dich entdeckt?
Ich bin eigentlich ein ruhiger Mitleser eigentlich, nur hauptsächlich. Und wenn, dann habe ich mich auch hauptsächlich bei PE angemeldet wegen den Stations, um die bei Herbert zu bestellen. Und dadurch bin ich eigentlich hauptsächlich bei PE gelandet auch. Und habe das Forum eigentlich nur so zur Information genommen.
Mittlerweile dann aber dann öfter in Benutzung oder hältst du dich noch nach wie vor dann so an das Schema, so 1-2 Postings pro Woche vielleicht oder?
Ja, mache ich immer noch so 1-2 ab und zu, wenn ich was Interessantes finde, wo ich was zuschreiben möchte, schreibe ich was, ansonsten lese ich einfach nur im Stillen wieder mit.
Gesehen an deiner Sammlung habe ich, dass du Moto Classics eingestellt hast, einen ganzen Haufen eigentlich. Ist das dein Schwerpunkt? Sammelst du noch andere Bereiche? Stactions hattest du gerade erwähnt gehabt oder beschränkt sich das mittlerweile wirklich nur noch auf die Classics? Das
beschränkt sich nur zurzeit auf die Classics.
Andere Sachen dann alle verkauft?
Nee, meine 2000X, die liegen irgendwo im Karton bei meinen Eltern, genauso wie meine Vintage-Figuren. Und die Stations liegen auch noch, weil ich die beim Umzug noch nicht mit rübergenommen hatte.
Und jenseits von Masters of the Universe, irgendwelche Sammlungsinteressen oder vielleicht gar nicht mal Sammlung, aber generell Interesse, Star Wars, Mask, was es da nicht alles gibt?
Ah, so eine Toyline nicht mehr, aber ich sammle noch die 3 Fragezeichen-Kassetten.
Bist du auch kreativ tätig geworden im Bereich Masters of the Universe? Du hast beispielsweise mal einen Icebird eingestellt vor ja genau einem Jahr und hab gesehen, du hast auch mal ein Sammelkartenspiel gemacht, das ist allerdings schon ein bisschen länger her, von 2008. Bist du da schon interessiert auch an der kreativen Schiene oder waren das mal so Versuche, ob du generell Lust dran hast, aber dann doch vielleicht nicht weiter verfolgt hast?
Das waren eigentlich mehr Versuche. was bei dem Sammelkartenspiel war. Das war eins, was ich relativ häufig gespielt habe, wenn ich Leute gefunden hatte bei mir in der Gegend. Mhm. Da konnten wir dann eigene Charakter machen. Dann habe ich mir einfach gedacht, da Moto ja mein Hobby noch ist, nehme ich einfach die Charakter dazu. Ich habe natürlich auch noch mehr gemacht als die, die im Forum sind, aber die sind irgendwo auf dem Rechner verschollen erstmal. Muss ich erstmal wieder suchen.
Prima. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute uns Gesellschaft leistest und mit uns ein wenig fachsimpelst. Ja, Sebastian, was steht denn heute so auf unserem Programm?
Ja, natürlich haben wir heute wieder die obligatorischen News. Dann haben wir nach langer Zeit wieder ein Talkback zu einem Hörspiel, nämlich dieses Mal Hörspiel. Nämlich dieses Mal Hörspiel Nummer 7, Doppelgänger. Und last but not least spekulieren wir im Voraus ein wenig über die New York Toy Fair.
Ja, die News haben wir natürlich auch in den letzten zwei Wochen nicht außer Acht gelassen und Mattel hat hier und da wieder einige Neuigkeiten unter die Fangemeinde verteilt. Eines der Schwerpunkte, vielleicht nicht unbedingt Schwerpunkt, aber interessantesten Punkte, war natürlich, dass es noch weitere Verschiebungen gab im Bereich Masters of the Universe Classics. Wir hatten es im letzten Podcast schon angesprochen gehabt und auch einige Verschiebungen bereits genannt gehabt, jetzt beispielsweise im Januar, wo wir uns aktuell befinden, aber das geht ja da noch weiter. Sebastian, hat das ein Ende oder macht das Mattel das ganze Jahr über? Welche Verschiebungen sind jetzt denn ganz genau neu?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Mattel im Grunde das gesamte erste Halbjahr nochmal umgekrempelt hat. Und zwar war es jetzt wirklich so, dass die Sorceress auf Februar umgelegt wurde. Das heißt, dass der Februar recht vollgepackt ist. Zusätzlich zu Fisto gibt es jetzt auch die Sorceress. Dann gibt es Fearless Fortalk. Und dann gibt es noch Shadow Weaver und die Britannia-Karte als Abo-Exclusives. Ja, im März wird Cobra Khan dafür auf einsamer Flur stehen. Im April wiederum wird dafür jetzt Dragoman erscheinen. Der sollte ursprünglich schon im März kommen. Im Mai kommt jetzt Stinkor zusammen mit Slushet. Und die Snake Mountain Diorama Stands kommen ebenfalls im Mai. Und im Juni wiederum wird ein regelrechter Highlight-Monat stattfinden, denn da gibt es nicht nur Horde Prime und Snake Man at Arms, sondern jetzt auch The Mighty Spector. Während der Griffin auf Juli verschoben worden ist.
Jetzt haben sie die ganzen Verschiebungen, kann es ja, oder gibt es jetzt ja quasi die Konstellation, dass in einigen Monaten, beispielsweise im April, keine reguläre Figur erscheint, dafür aber im Mai zwei und im Februar jetzt dann auch zwei. Ja, ich weiß nicht, also welche Politik verfolgt Mattel dahinter?
Also Mattel will im Grunde damit Szenarien vermeiden, wie es ihnen jetzt bei Demoman gegangen ist. Es ist wohl so, dass sie jetzt schon abschätzen können, wie es bei der Sorceress beispielsweise auch ist, dass sie auch zum Verkaufsstart, der ursprünglich geplant war, nicht alle Figuren im US-Lager vorrätig haben. Und haben sie jetzt gesagt, bevor sie wieder irgendwas dann verschieben müssen und dies und das und Heckmeck und Schlag mich tot und vielleicht müssen sie ansonsten auch noch mehr Geld an den Schnarchnasenfeind von Digital River zahlen. Da haben sie direkt mal alles etwas umgekrempelt. Dadurch ergibt sich das jetzt einfach, dass man mal in einem Monat nur eine Quartalsfigur oder sowas hat und im anderen Monat sind dann zwei der regulären Figuren drin. Ja, aber ab Juli hat sich die Sache damit laut Mattel auch endgültig erledigt.
Naja, würde ich mal sagen, bleibt abzuwarten, aber ich muss sagen, finde ich schon doch relativ viel, was da umgeworfen wird. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es in den vergangenen Jahren mal so massiv aufgetreten ist, das Ganze, aber...
Nee, wirklich nicht. Es war auch früher mal möglicherweise so gewesen, dass ich was hätte verschieben können, aber Mattels Taktik war damals ja dann immer, dass das, was da war, am normalen Tag verkauft wurde, siehe beispielsweise Vaiko oder King Hiss im Vorjahr, und zwei Wochen später wurde dann der übrige Kram nochmal vertickt. Aber da haben die sich jetzt scheinbar ab dem Moment umentschieden und ursprünglich war der Plan ja auch mal die Quartalsfiguren dann als Ersatz zu nehmen, aber nachdem die Quartalsfiguren mittlerweile auch Teil des Abos sind, ist es wohl auch nicht mehr so leicht und ja, deswegen hat man jetzt hier dieses lustige neue Rumgeschiebe.
Gordon 2, ist das für dich ein Thema, was dich persönlich als Fan irgendwo, ja, ich würde mal sagen, stört, nervt? Oder bist du eher dann der Ansicht, Mensch, ich kann sowieso nichts dran ändern, Hauptsache die Figuren erscheinen irgendwann 2012, wann ist mir eigentlich egal?
Glücklich über die Verschiebungen bin ich zwar nicht, aber mich stört's nicht ganz so, weil ich ein Abo habe und mir das Abo nur alle 3 Monate schicken lasse. Also interessieren mich die Verschiebungen nicht ganz so, weil für die anderen Fans, die sie monatlich haben wollen, ist es schon ärgerlich.
Für Einzelbesteller finde ich es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass vielleicht auch mal ein Monat irgendwie Ruhe ist. Dann ist ja vielleicht auch mal ganz gut fürs Portemonnaie, wenn sich das mal ein bisschen erholen kann. Wenn jetzt alle darüber meckern, dass sie Tregoman nicht haben wollen, ja, dann hat man halt einen Monat halt mal seine Ruhe und wartet dann halt voller Freude auf den Mai.
Ich finde das Ganze jetzt auch nicht weiter tragisch im Grunde. Es läuft ja auf dasselbe Geld hinaus, was man da ausgibt. In einem Monat ist es halt ein bisschen mehr, aber im Grunde sollte man es ja so oder so schon auf Seite gelegt haben, wenn man jetzt Abonnent ist. Das Einzige, was ich etwas befremdlich fand, ist, dass die Leute jetzt im Februar unbedingt die Abo-Exclusive-Artikel haben wollten, weil gerade die Abonnenten haben jetzt dann wirklich volle Riesenpakete, die natürlich auch im Versand enorm aufschlagen. Da hätte ich eigentlich eher erwartet gehabt, dass sie gesagt hätten, nö, dann hauen wir sie in den März rein, da gibt's ansonsten eh nur Cobra Khan.
Das finde ich ganz interessant. Wo hat Mattel oder wann hat Mattel nachgefragt bei den Fans, wann Shadow Weaver erscheinen soll? Hatten die das bei den vorherigen Exclusives auch sich erkundigt gehabt?
Nee, gar nicht. Da war jetzt nur das Ding, dass schon im Vorfeld, als gesagt wurde, okay, es wird noch weitere Verschiebungen geben, schon die ersten Leute gesagt haben, ja, wer weiß, wenn jetzt aber alles da im Februar erscheint, dann wird es teurer. Und da hat Mattel dann in der offiziellen Pressemitteilung, als sie gesagt haben, okay, der und der Monat, das und das, gesagt, ja, Shadow Weaver und die Karte sind jetzt im Moment auf Februar gesetzt, aber wenn die Mehrzahl der Abonnenten jetzt irgendwo uns Feedback gibt und sagt, nee, wir wollen es lieber im März, dann lässt sich das auch machen. Aber das ist wohl ausgeblieben.
Gordon 2, du hast gerade gesagt, du hast dir ein Abo besorgt für 2012 wegen Shadow Weaver oder generell, weil du Komplettsammler bist?
Ja, hauptsächlich war wegen Shadow Weaver, ich bin aber auch Komplettsammler.
Wir hatten es ja vorhin in der Einleitung schon gehört gehabt, Gordon 1 ist überglücklich, Demo Man ist angekommen und du, Sebastian, hast gesagt, dass der Wind Rider bei dir eingetroffen ist. Gab es irgendwie ein Feedback von Mattel, wie der Verkauf vom Wind Rider war? Waren sie damit zufrieden? Wird es jetzt übertrieben gesagt, jeden Monat ein neues Fahrzeug geben oder war das das erste und letzte Fahrzeug?
Ja, das weiß man jetzt nicht so genau, weil Mattel hat jetzt offiziell bekundet, dass sie finden, der Wind Rider hat aus ihrer Sicht sich ganz okay verkauft, aber jetzt nicht gerade überragend. Also der Wind Rider war nach gut 3 Tagen zwar vergriffen, aber Mattel sagt, dass die Produktionsmenge so gering war, dass ein Ausverkauf in 3 Tagen jetzt nicht so ein wirklich überzeugendes Argument fürs Upper Management wäre, um den sofort rausleihen zu können, in 2 Monaten übertrieben gesagt, das nächste Fahrzeug schon auch rauszukloppen. Also die waren wohl jetzt nicht ganz so super happy wie damals bei Battle Cat, wobei ich nach wie vor denke, also Mitte Dezember so ein Artikel zu dem erhöhten Preis auch noch, 3 Tage ist da absolut prima meiner Meinung nach. Aber jedenfalls ist es jetzt so, dass 2012, also dieses Jahr, ja ohnehin kein Fahrzeug erscheinen sollte, sondern da wird halt eben gesagt, Grandamir kommt und der verschlingt das ganze Geld. Und Mattel sagt jetzt, sie müssen jetzt mal gucken, wie in welcher Form weitere Fahrzeuge künftig möglich wären, so ab 2013. Das ist jetzt halt so eine Geschichte, wo jetzt auch unter Fans auch durch Aussagen von Scott Leitlick überlegt wird, ob die sich vielleicht mit den Kosten so extrem verkalkuliert haben, dass die einfach bei den Exemplaren jetzt so wenig Profit raus haben, dass sie jetzt auf gut Deutsch gucken müssen, das nächste Fahrzeug, was in der ähnlichen Preisgröße wäre, müsste aber dann eigentlich vielleicht teurer werden. Oder es lohnt sich eher, wenn das Fahrzeug nächstes Mal Teil des Abos wird. Das muss ich jetzt wohl erst noch klären.
Naja, ich finde, so schlimm ist das jetzt erstmal nicht. Also ich meine, dass die Fahrzeuge vielleicht nicht gleich ganz so schnell anlaufen, ist, glaube ich, aufgrund des hohen Preises erstmal vertretbar. Zum anderen ist Masters of the Universe nun mal einfach eine Figurenserie, ja? Also es ist eine betonte Figurenserie. Es ist nicht Starcom, es ist nicht Mask, ja? Und es ist auch nicht irgendwie Transformers oder sonst irgendwas, sondern da geht es wirklich im Vordergrund um die Charaktere und nicht um deren Fahrzeuge. Demzufolge finde ich das jetzt auch nicht so, naja, also zumindest nicht so außergewöhnlich, dass jetzt eventuell das Fahrzeug sich nicht so schnell verkauft wie einige Charaktere.
Ich denke auch, dass Mattel bei der Geschichte vielleicht etwas blauäugig rangegangen ist. Also ich gebe dir auch absolut recht, dass das Fahrzeug jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten restlos vergriffen war, war absolut abzusehen. Und Mattel hat aber vielleicht eben mit seinem Blitzausverkauf gerechnet, weil die den Wind Rider ja schon angefangen haben zu konzipieren, in einer Zeit, wo der Moto-Hype ein absolutes Höchstniveau erreicht hatte, wo jeder Händler im Grunde versucht hat, 100 Stück von jeder Figur zu kriegen, um die zum dreifachen Preis zu verkaufen und wo wirklich Viecher nach wenigen Stunden und sogar wenigen Minuten ausverkauft waren. Und vielleicht hat Mattel sich da wirklich was erwartet, wie damals bei Battlecat, der ich glaube in weniger als einer halben Stunde weg war. Und jetzt sind sie halt einfach etwas ernüchtert, weil sie merken, sie sind endgültig in der Zeit nach dem großen Hype angekommen. Man muss das jetzt natürlich auch so sehen, ausverkauft ist ausverkauft. Wenn Mattel nicht wirklich total falsch kalkuliert hat und selbst mit der 5-Dollar-Preiserhöhung nicht irgendwo die Kosten gedeckt hat, dann ist es eigentlich normalerweise so ausverkauft, also haben sie auf jeden Fall keine Miese gemacht. Aber gehen wir mal davon aus, die haben wirklich sich so verkalkuliert im Vorfeld und konnten auch jetzt nicht den Preis auf 50 Dollar einfach erhöhen, weil sie gewusst haben, die Leute flippen sonst aus und haben jetzt ein bisschen Verlust gemacht. Dann ist das jetzt im Grunde meiner Meinung nach Lehrgeld, was die zahlen. Weil man hat jetzt gesehen, der Wind Rider hat sich durchaus verkauft. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass ich, wenn die nächstes Mal ein Laserbolt rausbringen würden für 50 Dollar, dass der gut weggehen würde. Aber jetzt meinetwegen Battle Ramp für 50 bis 60 Dollar kann ich mir durchaus vorstellen, dass der auch ordentlich sich verkaufen wird. Und da ist jetzt einfach nur die Frage, wie Mattel dafür jetzt künftig kalkulieren muss, um da auch einen Profit rauszukriegen, damit sich der Aufwand für die lohnt.
Vielleicht liegt es ja auch einfach an der Popularität. Also es ist ja tatsächlich dann wieder die Frage, ne? Ich meine, klar, der Wind Rider kam oft vor damals, auch in der Serie und so weiter und so fort. Aber ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass es doch einige Fahrzeuge gab, die dann doch noch irgendwie wieder ein bisschen populärer waren. Also was weiß ich, wie Spider oder Bashosaurus oder meinetwegen auch den Landshark, weil die auch von der Optik her einfach so einen griffigen Stil hatten, dass man sich die mehr im Kopf behalten hat und der Wind Rider vielleicht nicht. Also keine Ahnung, das ist ja halt die Frage. Wie ist es denn eigentlich bei den anderen Sachen gewesen? Wie lange hat Swiftwind gebraucht, um sich zu verkaufen?
Swiftwind hat sich verkauft in 5 Tagen, 21 Stunden und 43 Minuten.
Ja, also, dann passt das ja. Ich meine, im Endeffekt, Swiftwind hat sogar noch länger gebraucht. Also heißt das jetzt automatisch, dass die Princess of Power Toyline jetzt eingestellt wird, weil der Gaul von She-Ra sich nicht verkauft?
Ja, bei Swiftwind ist es aber auch noch was anderes. Mattel argumentiert ja beim Wind Raider, dass sie den nicht recyceln könnten. Was totaler Mumpitz ist, es gibt den Water Raider, es gab zigtausend Wind Raider Abarten, wo sie den Korpus zumindest benutzen könnten. Aber bei Swiftwind ist es so, zum einen ist es ja ein Artikel, der ist fest im Abo verankert. Da wussten sie von Anfang an, die Menge setzen wir auf jeden Fall ab. Fertig. Das war keinerlei Risiko. Zum anderen, den Klepper, den können sie auch recyceln, wie sie lustig sind. Es gab ja diverse Klappergeuler bei Shiva. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Spirit zu machen. Es gibt die Möglichkeit, noch ein Pferd für Tila zu machen. Ich weiß, dass gerade die deutschen Fans nicht besonders davon begeistert sind, sich einen Pferdehof aufzubauen. Aber allein von der Möglichkeit des Recyclings her bietet Swiftwind aus Mattels Sicht ganz andere Möglichkeiten. Und das ist natürlich ausschlaggebend auch, dass man aus den Formen so viel wie möglich rausholen kann, wenn man die einfach bequem nochmal durch die Maschine jagen kann.
Ja, und wenn Mattel jetzt beispielsweise die damalige Knockoff-Serie Golden Girl aufkauft, dann kann man für die ja auch nochmal die Pferde verbinden.
Wenn sich Swift innerhalb von 5 Tagen verkauft, obwohl es im Abo drinne war und der Wind Rider nicht im Abo drinne war und letztendlich 3 Tage durchhält, sollte es eigentlich für den Wind Rider sprechen.
Ja, das denke ich, es liegt auf der Hand. Ich meine, gerade in den USA, die Shiva-Fans, die machen da immer einen ziemlich großen Hype um alles und sind jetzt zum Beispiel auch aus dem Häuschen gewesen, weil Mattel gesagt hat, der Wind Rider hat sich okay verkauft, aber die Star Sisters, die sind wirklich gut weggegangen. Die waren ja auch nach überraschenden 2 Tagen schon weg. Aber es ist natürlich eine Frage der Relation. Man sieht jetzt bei Swiftwind, egal wie was für ein Hype drum gemacht wurde, der ist offenbar außerhalb vom Abo jetzt nicht so populär gewesen wie was anderes, das sich schneller verkauft hatte. Bei den Star Sisters werden wir jetzt dann auch abwarten können, wenn jetzt im Februar die Sorceress und Fisto etc. erhältlich sind, im März dann Cobra Khan, wie die sich alle außerhalb vom Abo verkaufen. Wenn die jetzt nach wenigen Stunden schon vergriffen sind, dann rücken die 2 Tage bei den Star Sisters auch wieder eine andere Perspektive. Dann wird es auch nicht mehr so toll aussehen, wie es jetzt vielleicht scheint. Und da kann man vielleicht auch durchaus davon reden, dass Shiva doch allgemein nicht so populär ist, wie es nette und wohlwollend meinende Fans vielleicht manchmal gern darstellen würden.
Aber immerhin würde es meine These unterstützen, dass Charaktere wahrscheinlich einfach immer noch beliebter sind als irgendwelche Fahrzeuge, wenn auch selbst solche absoluten Außenseiter-Charaktere, die wahrscheinlich viele hunderte Fans nicht mal kannten, ja, sich innerhalb von 2 Tagen verkaufen.
Ist natürlich auch leichter, wenn du jetzt $20 ausgeben sollst plus Versand oder 30 bis $40 oder $45 plus Versand, da spielt der Preis ja auch gut mit.
Wäre es generell vielleicht eine Idee, wenn Mattel die Fahrzeuge mit ins Abo packen würde?
Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass 2013 es sein sollte, 12 normale Figuren, wieder 4 Quartalsfiguren, wieder 4 Large-Sized-Artikel plus dann noch ein Fahrzeug, sprich das Abo wird noch teurer, sondern da würde ich mir eher überlegen, ob ich es dann mache, okay, 2013 lasse ich dann halt mal 2 Reittiere für je $30 raus und mache dafür halt eben 2 Large-Sized-Artikel in Form von einem 2-Pack oder 3-Pack und in Form von einem Riesen und dann kommt noch ein $60-Fahrzeug dazu. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Möglichkeit.
Gordon 2, wie ist da deine Meinung dazu? Hast du dir den Winch Rider gekauft? Würdest du es begrüßen, wenn er Teil des Abos wäre, das Abo dadurch dann eventuell auch teurer werden würde? Oder möchtest du dir denn deine Fahrzeuge auf alle Fälle einzeln aussuchen?
Ja, ich würde mich auch schon freuen darüber, wenn sie im Abo wären, um sie auf jeden Fall zu kriegen, weil man ja auch nicht weiß, wie die Produktionszahlen sind und ob man sie überhaupt kriegt, wenn man sie einzeln kaufen soll. Aber bei mir steht der Wind weiter 2-mal ausgepackt drin und 1-mal eingepackt noch.
2-mal ausgepackt?
Ja.
Mein lieber Scholli, machst du eine Wind Raider Armee?
Nee, ich hatte eigentlich vor, einen noch umlackieren zu lassen.
Ach, jetzt bin ich neugierig.
Ich möchte den eventuell in den Snake Mountain Farmer haben, hell lila und dunkel lila. Für Skeletor-Seite.
Ach, lustig.
Nach dem Motto, dass Triclops ihn entwickelt hat und Duncan ihn einfach geklaut hat, als die noch zusammen waren. Sozusagen auf der Schule waren. Oder so.
Jetzt baut er sich schon eigene Geschichten, ich glaub's ja nicht.
Und? Ja, das ist Kreativität und das kennst du nicht. Du bist ja bloßer Käufer.
Ja, wir hatten jetzt im Rahmen des Wind Riders ja gesagt, dass Mattel mit dem Abverkauf nicht ganz so glücklich war. Allerdings haben sie auf der anderen Seite gleich wieder gesagt, dass sie mit der Motu-Toyline so an sich zufrieden sind, oder Sebastian?
Ja, richtig. Mattel hat natürlich sofort gerochen, dass die Fans dann anfangen und zu sagen, boah, ey, they're killing the line und die Toyline wird jetzt eingestellt auf der San Diego Comic-Con, sehen wir überhaupt nichts mehr für 2013 nach dem Motto. Mattel hat da eben sofort versichert, nee, passt auf, die Toyline verläuft fantastisch, großartig, generell ganz prima, super und hat als Beispiel angeführt, dass sich sogar das Abonnement für die 30th Anniversary Figuren besser verkauft hat als das Abo für die DC Universe Classics Figuren. Und das heißt schon einiges, weil die DC Figuren, Superman, Batman etc., die sind in den USA ja bisher immer im normalen Einzelhandel erhältlich gewesen, sind also viel breiter in puncto Bekanntheit gewesen, die Charaktere sowieso, wenn es so Heavy Hitter wie Batman sind und ja, das war dann schon eine kleine Überraschung, dass sogar diese abstrusen Viecher wie Drago Man etc. dann besser gelaufen sind.
Ich muss sagen, mich überrascht die Aussage dennoch. Ich habe noch so im Hinterkopf die Aussage von Mattel, im Bereich Juli, August 2011, wo es dann hieß, die Abozahlen waren so, ich weiß das Adjektiv nicht mehr so genau, ich nenne es einfach mal katastrophal. Und sämtliche Pläne auf ein eventuelles Grayscale, was ja noch irgendwie im Gespräch war, wurde zunichte gemacht. Und jetzt heißt es quasi genau das Gegenteil, die Line läuft eigentlich super.
Ja, da muss man ein bisschen durch die Werbemaschinerie auch durchschauen. Ich würde das eher mal so sagen, Mattel benutzt jetzt diese Superlative wie fantastisch, um die Leute zu beruhigen, weil es natürlich auch doof wirkt, wenn Mattel jetzt selber irgendwas sagen würde, was auch nur im geringsten so ausgelegt werden könnte, nach dem Motto, ja, könnte schon besser sein, weil dann sofort alle im Internet durchdrehen. Wenn Mattel jetzt sagt, es läuft fantastisch, muss man das halt in Perspektive dazu sehen, dass Mattel aber trotzdem gewisse Erwartungen an die Abonnements hatte, die einfach so für Mattel offenbar nicht erfüllt wurden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass alles soweit zufriedenstellend ist, aber man hat sich einfach mehr gewünscht. Wie jetzt eine Firma sagen würde, für kommendes Jahr wollen wir eigentlich einen Profit plus von 10% mehr machen und am Ende stellt sich heraus, dass sie 5% mehr gemacht haben. Das ist zwar auch schön, aber ist nicht das, was sie eigentlich als Unternehmensziel hatten. Und in Mattels Fall kann man so argumentieren, dass sie ihre Prozentmarke nicht erreicht haben, ist halt eben das Problem, dass dadurch sowas wie Castle Grayskull nicht möglich ist. Dafür hätten sie einfach viel mehr Abos noch abschließen müssen.
Ja, von sowas sollte man vielleicht auch nicht immer unbedingt ausgehen. Also ich bin ja auch nicht so ein Fan von diesen Prognosen, die man dann immer stellt und immer dieses Hoffen darauf, dass sich am besten so und so und so viel verkauft. Andererseits überrascht es mich momentan ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass sich DCUC nicht besser verkauft, weil was DC momentan mit seinen Fans macht, mit diesen ganzen Änderungen in den Comics und dem ganzen Blödsinn, der da im Management läuft, ganz zu schweigen davon, dass man jetzt wieder alles von Null starten will. Also tut mir leid, aber wenn sich da Fans nicht verarscht fühlen und sich nicht so langsam mal der Kopfschuss sozusagen für das gesamte Universum abzeichnet, inklusive desaströser Kinofilme, weil sie es nur schaffen, Batman irgendwie richtig in Szene zu setzen, das ist doch überhaupt kein Wunder, dass sich das alles nicht mehr verkauft.
Ich würde sagen, da kommen wir doch mal wieder zurück zum Thema Masters of the Universe. Und ja, wir bleiben einfach beim Thema Ausverkaufszeiten, denn Mattel ist bei einem Produkt besonders überrascht und auch zufrieden. Und zwar ist das Sisters Pack. Und auch in einer Aussage, die mich auch doch wieder etwas überrascht, zumindest mal, wenn man so ein bisschen durch das Forum von Planet Eternia liest, wo man dann doch hier und da die Meinung aufgreift, ich brauche kein Princess of Power und sowas alles. Und dann ist es genau der Artikel, der sich, ich sag mal in Anführungszeichen, rasend schnell verkauft.
Ja, aber das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Man weiß ja jetzt gar nicht, wie viele 3-Packs bei denen überhaupt außerhalb vom Abonnement auf Lager waren. Mattel hat ja schon angekündigt, dass ab diesem Jahr die Gesamtproduktionsmenge wieder geschrumpft wird und sehr nah an der Menge der abgeschlossenen Abos hängt. Wenn wir jetzt im Februar sehen, die Sorceress und Fisto sind nach 2 Stunden ausverkauft, dann werden die 2 Tage bei den Star Sisters wieder absolut miserabel aussehen. Das ist dann wieder eine ganz andere Perspektive. Dass Mattel jetzt überglücklich damit ist, dass die sich nach 2 Tagen verkauft haben, das kann reine PR-Masche sein, um einfach von der negativen Nachricht vom Wind Rider ein bisschen abzulenken. Das kann auch damit geknüpft sein, dass Mattel vielleicht die Befürchtung hatte, nach den ganzen negativen Resonanzen im Vorfeld, oh Kacke, hoffentlich geht das Ding nach zwei Wochen nicht noch auf Matty Collector irgendwo rum. Also das ist ganz schwer in eine Perspektive reinzubringen. Ich würde mich jetzt davor absolut hüten zu sagen, dass dieses Set jetzt ein durchschlagender Erfolg war.
Ja, der Gegenzug dazu ist aber auch wieder, das war ja auch das, was ich gerade eben schon gesagt habe, wenn die Charaktere sich einfach irgendwie besser verkaufen, auch tatsächlich in einem Dreierpack, da greift eben das Argument nicht zu sagen, es geht einem halt einfacher von der Hand, $22 als $66 auszugeben, was man für eine normale Figur und für einen Wind Raider ausgeben würde, denn das Star Sisters Pack, das war ja nun auch teurer. Es ist ja keine normale Figur, sonst sind ja immerhin 3 Figuren. Die haben sich jetzt halt verkauft, die haben sich im Gegensatz zum Wind Raider vielleicht bei einem ähnlichen Preis besser verkauft. Jetzt ist ja auch okay. Also, ich weiß nicht. Ich sehe es aber ähnlich wie du. Bin auch der Meinung, man sollte jetzt, deswegen sage ich ja, ich bin kein Fan von Prognosen, man sollte jetzt einfach nicht irgendwie zu viel da hineininterpretieren. Man kann lieber nach einem halben Jahr ein Resümee dazu ziehen.
Also ich denke, was man nur jetzt schon dazu sagen kann, der Wind Raider musste sich ja komplett über den Tagesverkauf verkaufen. Und die Star Sisters, lassen wir es mal 80% gewesen sein oder 75% der Gesamtproduktionsmenge war schon im Vorfeld weg durch die abgeschlossenen Abos. Das heißt, dass meiner Meinung nach man jetzt schon durchaus sagen kann, dass von den Star Sisters weniger Sets im freien Verkauf am 15. Januar erhältlich waren, als im Dezember Wind Raider im freien Verkauf erhältlich waren.
Man könnte ja mal den Test machen und einfach gucken, wie viele Star Sisters jetzt in den nächsten Wochen bei eBay auftauchen, weil keiner sie haben will.
Das werden wahrscheinlich eine Menge sein.
Ne, ich hege ja die persönliche Hoffnung, wenn die Star Sisters erstmal bei den Leuten daheim ankommen, dass die dann die Aushauen, die Schachtel sich anschauen und dann denken, ach, so miserabel sind die ja gar nicht, weil ich finde, diese werden eigentlich stark unterschätzt.
Der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben auf Planetonia, und zwar ist unsere neue Rubrik online gegangen, unser neues Angebot, und zwar die PEWG. Wer uns im Dezember schon verfolgt hat und unseren Weihnachtskalender regelmäßig besucht hat und die Kalendertürchen auch aufgemacht hat, der wird vielleicht schon unseren die ersten drei Teile von unserer neuen, wie sag ich mal, Sitcom-Serie sich hat anhören können. Und diese neue Serie ist jetzt offiziell auf Planetonia online, und zwar seit wenigen Tagen, seit dem 27. Januar, um ganz genau zu sein, und erscheint alle zwei Wochen, und zwar auf einer ähnlichen Schiene wie unser Podcast hier selber auch, sprich auf YouTube wird es zu hören sein und natürlich dann auch als abonnierbarer Podcast, Anführungszeichen, über iTunes. Und um was es in der PEWG genau geht, würde ich sagen, da hören wir uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt dann von an. Viel Spaß.
Die PEWG.
Ach wirklich? Durch Christophs Quarzerei sehe ich nur die Hälfte. Wenn das so weitergeht, muss ich eine Suchanzeige aufgeben, wo das Klo ist.
Jens? Kannst du mal aufmachen?
Warum denn ich? Bin ich hier der Hausvorstand?
Durch dein vieles Gemampfe bleibt dir ja meist nichts anderes übrig, als vor einem Haus stehen zu bleiben.
Ach, lasst nur, ich mach schon.
Ich habe eine Nachricht für dich.
Bitte kommen Sie später wieder. Das ist gerade etwas unpassend. Wir sind eben erst eingezogen.
Ja, Herr, du bist der Meister.
Danke.
Ob das eine gute Idee war, den Typen zu bitten, wiederzukommen? Der sah ziemlich hartnäckig aus.
Ach, Unsinn. Lass uns doch lieber erstmal die Zimmer beziehen.
Das ist eine gute Idee. Ich muss nämlich meine Wäsche noch waschen.
Ja, da war ich etwas schlauer. Meine muss nämlich nur noch trocknen.
Trocknen?
Trocknen.
Du hast doch nicht etwa deine Wäsche gewaschen und dann nass in den Koffer gepackt.
Doch, spart Zeit beim Einziehen.
Ja, soviel mal zur der PEWG. Wie gesagt, ist seit wenigen Tagen auf Planetonia online. Einfach mal vorbeischauen auf der Hauptseite. Und wer mag und seinen Spaß dran findet, kann ja unsere neue Serie in iTunes abonnieren, als auch natürlich auf YouTube. Ja, weitere Neuigkeiten haben wir noch. Eine auf dem Programm, und zwar die New York Toy Fair. Die findet nämlich auch in wenigen Tagen statt. Und zwar, genauer gesagt, vom 12. Februar bis zum 15. Februar 2012, und was es dort alles zu sehen gibt, beziehungsweise was wir glauben, was dort alles zu sehen sein wird, das besprechen wir noch im heutigen Podcast. Allerdings widmen wir uns vorher unserem Talkback zur Hörspielfolge Nummer 7, Doppelgänger. Nach einigen Wochen Pause ist heute mal wieder Hörspielzeit. Das heißt, für alle, die uns heute vielleicht das erste Mal zuhören, wir besprechen in unregelmäßigen Abständen nacheinander alle Masters of the Universe Hörspiele aus dem Hause Europa. Und in der heutigen Folge wollen wir uns der Nummer 7 mit dem Titel Doppelgänger widmen. Bevor wir allerdings näher auf die Geschichte eingehen, noch ein kurzer Nachtrag zu unseren vergangenen Hörspielbesprechungen, und zwar speziell über die entsprechenden Cover, die dort verwendet worden sind. Denn, surprise, surprise, nahezu alle Cover, also zumindest mal die ersten 6 bzw. 7 Hörspiele, die wir bislang besprochen haben, wurden teilweise abgekupfert. Wie beispielsweise auch die Nummer 1 von Sternenstaub, oder Sebastian?
Ja, ganz richtig. Wer den Minicomic The Vengeance of Skeletor kennt, das war einer der ersten Minicomics überhaupt, der wird da zahlreiche Motive zu den Hörspielcovern entdecken. Im Fall von Sternstaub ist es so, dass da zwei verschiedene Motive aus dem Comic zusammengesetzt wurden. Einmal Skeletor und dann He-Man. Und dann war es das aber auch noch nicht. In Folge 2, da wurde zwar nicht von dem Minicomic was genommen, aber von Werbebildern, nämlich die Figuren von He-Man und Battlecat, wurden da im Grunde abgepaust und das Zauberschwert noch hinzugesetzt. In Folge 3 geht's dann wieder weiter mit The Vengeance of Skeletor, da wurde ein anderes Motiv genommen, wo He-Man ebenfalls auf Beastman rumgetrampelt ist. Im Hörspielcover wurde Beastman einfach nur noch eine Keule hinzugesetzt, seinen Kopf hinzuretuschiert, während He-Man Waffen bekommen hat. In Folge 4 wiederum, da wurde He-Man wieder aus dem Minicomic herausgenommen, während Merman auf der ursprünglichen Werbeabbildung der alten Verpackungen basiert. Nur der Kopf wurde nach dem Vorbild der endgültigen Figur dann angepasst. Folge 5 wiederum, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, woher Teela und ihr Einhorn kommen könnte. Es kommt mir bekannt vor, aber Skeletor, der dort abgebildet ist, stammt wie zuvor schon Merman ebenfalls von den Illustrationen der alten Verpackungen. Dann geht es weiter mit Folge 6. Da ist wieder ein Motiv aus dem Minicomic The Vengeance of Skeletor übernommen worden. Nur wurde hier He-Man mit Man-at-Arms ausgetauscht, höchstwahrscheinlich, weil der He-Man eben schon für Sternenstaub abgepaust wurde. Und damit kommen wir jetzt zur Folge 7 unserer heutigen Folge. Das Motiv stammt von dem zweiten Masters of the Universe Figurenwerbemagazin. Auf dem Magazin war ursprünglich He-Man und Skeletor abgebildet. Skeletor liegt am Boden. Im Hörspielcover wurde das einfach zu einem zweiten He-Man umgeändert.
Ich muss sagen, ich war ja nie so der Fan von Minicomics. Ich hatte es schon mal hier und da erwähnt gehabt in Podcast-Folgen. Die Werbemagazine beispielsweise, die habe ich alle gelesen, tausendfach würde ich jetzt mal behaupten, weil du gerade gesagt hattest, dass unser heutiges Hörspiel von einem dieser Werbemagazine inspiriert wurde. Mir ist aber auch später, als ich die Minicomics mal so, sage ich jetzt mal, nachgelesen habe, ehrlich gesagt nie wirklich aufgefallen, dass die sich haben irgendwo inspirieren lassen. Ich fand die Coverabbildung teilweise immer etwas... naja, witzig klingt jetzt zu negativ irgendwo, also teilweise ein bisschen komisch, aber es war einfach irgendwo der Europa-Stil. Aber mir wäre das ehrlich gesagt nie wirklich aufgefallen, dass das solche gravierenden Ähnlichkeiten da einfach gibt. Gordon 2, bist du generell ein Hörspiel-Fan, nicht nur als Erwachsener, vielleicht auch als Kind? Sind dir solche Sachen aufgefallen oder auch hast du das auch erst jetzt im Nachhinein durch die Reviews beispielsweise oder vielleicht sogar jetzt erst dann erfahren?
Nee, wenn, dann sind mir die auch sehr erst nach und nach hinein aufgefallen. Also vorher ist mir das absolut nicht aufgefallen, dass die irgendwo abgepaust haben oder so. Da ich nicht alle Cover früher kannte, war mir das eigentlich auch wurscht, wo sie die Bilder her hatten. Ich hab gedacht, die haben sie einfach alle gezeichnet und fertig.
Gordon 1, wie stellst du dir das vor? Europa hat quasi da 3, 4, 5 Illustrationen, Minicomics, Werbehefte zur Verfügung gestellt bekommen und danach haben sie dann einfach dann die besten Motive haben ausgesucht.
Oh, wer weiß, also vielleicht war ja auch einfach irgendein Zeichner dafür engagiert und der hat sich dann einfach so Inspiration aus den Werbecomics geholt beziehungsweise aus den Minicomics, Entschuldigung, geholt und hat von da halt einige Sachen einfach übernommen. Also ich weiß nicht, ob die da extra dann noch welche zur Verfügung gestellt haben, keine Ahnung. Möglich wäre das schon.
Wir hatten ja schon mal die Hörspiel-Days auf Planetonia, Sebastian. Da haben wir ja auch die ersten Hörspiele uns wirklich dann ganz genau angeschaut. Gab es da irgendwie Informationen darüber, wie Europa letztendlich dann ja dazu kam, genau diese Illustrationen zu nehmen? War das Zufall? War das mit Mattel abgesprochen oder gibt's da keine Informationen zu?
Nee, da gibt's wirklich keine genauen Informationen. Soweit ich weiß, ist sogar der Künstler bis heute unbekannt. Also, wenn da irgendjemand Informationen hätte, würde mich das auch persönlich mal sehr interessieren. Aber offiziell, wie das vonstatten gegangen ist, ob die Person jetzt wirklich gerade diesen betreffenden Minicomic und andere Materialien bekommen hat als Inspiration oder sich das selbstständig irgendwo hergezogen hat, keine Ahnung. Ja, wir haben ja jetzt von den ersten 7 Hörspielen mal erzählt, woher die Inspirationen stammen. Damit ist es nicht getan. Auch bei künftigen Hörspielen gibt es immer wieder mal Motive, die eindeutig auf bestimmten Vorlagen basieren. Aber wenn ihr, liebe Hörer, da Informationen habt, beispielsweise zu Folge 8, Baum der sterbenden Zeit, da weiß ich persönlich jetzt nicht, woher die Inspiration stammen könnte, würde uns auf jeden Fall auch mal sehr interessieren.
Die Inspiration stammt von Vengeance of Skeletor, Seite 19, Merman.
Oh. Verdammt, du hast recht! Fans wie Schuppen vor den Augen.
Und da kommt er out of nowhere, liebe Fans. Damit hat er nicht gerechnet.
Ja, also hiermit trete ich offiziell zurück und gebe das Wort an Gordon weiter.
Danke. Aber ich weiß nicht, woher der He-Man stammt, denn der He-Man ist garantiert auch geklaut. Der sieht nämlich so aus, als wenn er gerade in so einer Rückwärtsposition ist und zuschlägt, mit der linken Hand vor allen Dingen auch. Deswegen denke ich, dass das auch irgendeine Illustration aus irgendeinem Minicomic oder so sein wird. Ich habe es aber noch nicht gefunden.
Den suche ich noch mal raus, den habe ich noch nicht aktiv gesucht. Aber ich habe immer mich auf Trapjaw so versteift. Oh. Spätestens durch das Folge 6K hätte ich ja drauf kommen können, dass sie die Charaktere wieder getauscht haben.
Ja, aber ich würde sagen, dein Aufruf ist auf alle Fälle berechtigt. Ich meine, jetzt haben wir zwar schon für das folgende Hörspiel schon einen Teil gelöst. Wer den Rest noch weiß, kann sich ja im Forum von Planetone melden. Und man muss ja auch gar nicht unbedingt chronologisch vorgehen. Also wer eine Idee hat, woher ein Cover stammen könnte, schreibt es einfach im Forum von PE. Wir werden das lesen und dann im entsprechenden Podcast dann auch zu Rate ziehen. Ich denke mal, es wird jetzt Zeit, dass wir uns mal der Story selber mal ein bisschen widmen von Hörspiel Nummer 7, Doppelgänger. Und wie man an dem Titel schon erkennen kann, weiß man natürlich auch, um was es geht. Ganz klar, He-Man bekommt seinen Doppelgänger, in dem Fall natürlich Faker. Und da finde ich ganz interessant, dass natürlich Europa als deutsche Firma sich einen Charakter aussucht, den es in Deutschland so gar nicht zu kaufen gab. Gibt es dafür eine Erklärung, Sebastian?
Ich habe keine Ahnung.
Sebastian, jetzt hast du vorhin schon das nicht gewusst mit dem Cover, da hatte ich jetzt Gordon belehren müssen, jetzt weißt du das auch wieder nicht. Dann frage ich einfach mal Gordon. Gordon, hast du da eine Erklärung für?
Ja, ich habe eine Erklärung dafür, denn auf den damaligen Minicomics, von denen ja auch oftmals die Cover abgekupfert wurden, waren ja meistens auf den Rückseiten alle einzelnen Figuren nochmal aufgeführt. Und bei diesen aufgeführten Figuren, da waren auch immer irgendwelche Untertitel dazu. Und ich bin mir ziemlich sicher, denn ich hatte damals ja einige von diesen Minicomics, dass da auch Faker mit drauf war. Und demzufolge würde mich das nicht wundern, dass sie einfach nur die Charaktere aus den Minicomics genommen haben, den irgendwann mal gesehen haben. Da war dann der Untertitel Evil Robotic Imposter of He-Man. Ja, und demzufolge haben sie ihn einfach mit eingebaut.
Yeah, baby! Yeah. Ja, die Story vom Hörspiel beginnt direkt bei Skeletor in Snake Mountain und er hat natürlich wie eine sensationelle Idee diesmal, wie er Eternia erobern kann, He-Man in die Knie zwingen kann. Und zwar, ja, der Name hat's ja schon verraten, vom Hörspiel baut er einen lebensechten Doppelgänger von He-Man. Natürlich handelt es sich hier um Faker, allerdings nicht wie in der Toy-Version in einem hübschen Blau gehalten, was keinem auffällt, sondern natürlich wirklich täuschend echt. Und auch natürlich gesprochen von Norbert Langer, wenn dann perfekt. Und ich fand die Anfangsszene, muss ich sagen, schon ganz interessant, hat mich so ein bisschen an Frankenstein irgendwo erinnert. Wie dann Skeletor Faker dann zum Leben erweckt hat. Mich persönlich wirklich interessant oder witzig fand ich in der Szene, dass dann wirklich erklärt wurde, dass er angefangen hat zu atmen und dass sein Herz schlägt und sowas alles. Was natürlich beim Roboter ja so ein bisschen wenig Sinn macht, aber vielleicht gehört es ja mit zu dieser perfekten Illusion mit dazu.
Ja, nicht ganz. Also ich würde das sogar ein bisschen anders. Er sagt ja, Skeletor redet ja von einem Positronenhirn. Und diese Science-Fiction-Darstellung des Positronenhirn geht ja zurück auf die Perry-Rhodan-Geschichten. Die sind ja, das glaube ich, das erste Mal ist dieses Positronengehirn irgendwie in den 1940ern oder so, also kurz nachdem die Positronen entdeckt wurden, dann in diesen Sci-Fi-Roman irgendwie mit aufgebracht worden. Und da demzufolge kann man eigentlich eher davon ausgehen, dass Faker kein richtiger Roboter, sondern eigentlich eher so eine Art Android ist. Und demzufolge würde das natürlich schon Sinn machen, wenn er ein positiv geladenes Elektron hat, das sozusagen dann auch seinen gesamten Kreislauf immer wieder durchläuft, natürlich auch irgendwie was wie einen Organismus haben muss. Und dann kann er natürlich auch atmen. Das war jetzt viel Wissenschaft, ne?
Wobei ich das auch interessant fand, okay, Faker hat ein Positronenhirn, aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass was mit Positronen gemacht wird, weil Beastman hatte ja schon mal früher auch seine Positronenpeitsche. Also die positiv geladenen Elektronen sind bei Skeletor sehr weit verbreitet.
Könnte den Hintergrund dazu haben, dass das Ganze ja in so einer Annihilationsgeschichte dann ausartet, ne? Wenn Positronen auf Elektronen treffen, dann schlagen Lichtfunken um sich. Vielleicht ist ja genau das gemeint da.
Aber Gordon, wenn du das schon so wissenschaftlich jetzt wunderbar so erklärt hast, dann ergänzt doch nochmal geschwind um ein, zwei Sätze. Was ist der Unterschied dann zwischen einem Androiden und einem Roboter?
Ja, der Android ist natürlich ein bisschen menschlicher gehalten sozusagen. Also der Roboter, da gibt es ja nur verschiedene Abstufungen. Hast du dann beispielsweise, dass der Android einfach einen Organismus über sich hat. Also das heißt, es gibt ja nun ganz einfache Roboter, die du einfach nur so einsetzt für irgendwelche Autowerkstätten oder sonst irgendwas, und ein Android, der in dem Moment schon eher menschliche Züge annimmt. Ja, also das ist dann schon wieder so ein bisschen anders, dass man bei einem Androiden im Science Fiction eher davon ausgeht, dass er halt so wie eine Art Cyborg ist und menschliches Aussehen hat, menschliche Organismen hat. Und demzufolge, ja, ist der Unterschied zu einem Roboter natürlich ein anderer.
Aber das macht ja dann auch für die Folge nämlich perfekt Sinn, weil wenn Faker jetzt ein simpler Roboter wäre, könnte er He-Man auch gar nicht so perfekt imitieren.
Eben. Genau darum geht es ja. Also Android ist halt eigentlich sozusagen eine genauere Form von einem Roboter, beziehungsweise eine sehr spezifische Form von einem Roboter. Da geht es eben nicht nur darum, dass man irgendwie ein Skelett oder sonst irgendwas hat, sondern der Android imitiert halt den Menschen ziemlich genau.
Aber wird das nicht irgendwo auch im Hörspiel gesagt, dass es ein Android ist?
Ja, genau. Das ist es ja. Skeletor sagt ja selber, er baut einen Androiden, oder ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber in die Richtung geht das auf jeden Fall. Deswegen passt das ja so perfekt.
Skeletor ist sich, glaube ich, bewusst, was Wunderbares er dort vollbracht hat, denn gleich nachdem Faker anfängt zu leben, zu atmen und sein Herz schlägt, ist er auch gleich wieder prompt im Siegestaumel und sich eigentlich schon wieder sicher, dass er schon gewonnen hat, obwohl er eigentlich noch keinen einzigen Angriff gestartet hat, aber das ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, hat mich nicht weiter überrascht. Ich meine, es ist die Rolle von Skeletor einfach.
Er testet den Faker, aber mit seinen Leuten, mit Trapjaw und Triclops, der lässt ja gegen ihn kämpfen. Und da sieht er ja, dass Faker genauso stark ist wie He-Man.
Richtig, richtig. Das ist eine Szene, die kommt dann unmittelbar danach. Vorher schwenkt die Szenerie nochmal um zu einer Unterhaltung zwischen Orko, He-Man und Teela. Und zumindest Orko erwähnt es halt, dass er mit seiner eigenen Zauberkraft unzufrieden ist. Wow, surprise. Und er dann auf die Idee kommt, nach Tollan zu gehen und um dort mal seine Zauberkräfte wieder aufladen zu lassen. Und was ich in der Szene nicht ganz verstehe, ist, er lässt sich gar nicht davon abhalten und beamt sich quasi weg, obwohl He-Man schon entsetzt schreit, er soll stehen bleiben, er soll warten, er will noch irgendwas sagen, Orko lässt sich nicht aufhalten. Also ich weiß nicht, warum er es da auf einmal so eilig hat, aber ja, zack, bumm, Waldfee, weg ist er.
Ja, im Grunde ist es ja auch so, dass die Folge jetzt nicht ewig laufen kann und diese Szene dient ja ohnehin nur als Mittel zum Zweck. Ich meine, Orko muss schnell nach Trollan aufbrechen, um seine Zauberkräfte zu verstärken, Nachtigalle gehört ihr Trapsen, und kurz danach bricht Themen auch noch zur Jagd auf und lässt explizit sein Zauberschwert zurück. Ohohoho, was könnte da wohl passieren? Das braucht er doch heute nicht etwa zufällig.
Also, wenn ich jedes Mal, wenn ich dachte, Skeletor, du kannst echt nicht dämlicher sein, kommt He-Man an und lässt sein Schwert im Schloss.
Ja, nachdem das im Handschuhfach in der vorhergehenden Folge erstmal eingesperrt wurde und man es extra zubringen musste, lässt er das Schwert jetzt übrig. Also ich denke, He-Man und Skeletor haben sie schon gegenseitig verdient irgendwo.
Ja, gesucht und gefunden, ja. Definitiv.
Wahrscheinlich, wenn irgendjemand von irgendeinem anderen Planeten gekommen wäre, hätte er den innerhalb von einem Tag eingenommen.
Wär damals nicht mehr Ned Arms gewesen, hätte Hordak den Planeten mit Sicherheit im Sturm erobert. Gott sei Dank gab es da He-Man noch nicht.
Hatten die ein Glück, dass Captain Glenn friedlich gesinnt war.
Direkt nachdem He-Man dann aufgebrochen ist, ohne Schwert, zur Jagd, dann schwenkt die Szenerie wieder zurück zu Skeletor und Faker, denn Gordon 2 hat es vorhin schon angedeutet gehabt, Trapjaw und Triklops haben so ihre Zweifel, ob Faker überhaupt kämpfen kann. Und da kommt natürlich Skeletor auf die sensationelle Idee, hey, das testen wir doch einfach mal aus. Und das Resultat war welches, Gordon 2?
Tja, Triklops und Trapjaw verlieren den Kampf hochaus.
Richtig, denn Faker sieht nicht nur unverschämt gut aus, sondern er kann auch kämpfen. Und das hat er jetzt da unter Beweis gestellt. Und was natürlich Skeletor seine Überzeugung noch mehr verstärkt, dass er definitiv jetzt gewonnen hat. Und der Plan ist natürlich, dass Faker He-Man seinen Platz einnimmt und in Eternus eindringt. Und dazu müssen sie aber jetzt erst einmal den echten He-Man aufhalten. Und ja, da nutzt der Triklops dazu, um von dem höchsten Punkt von Snake Mountain aus den Kämpfer für das Gute dann auszuspähen, und was Triklops auch relativ leicht gelingt. In dem Fall eine Eigenschaft mit seinem Radarauge, was er ja, glaube ich, im Cartoon hier und da mal benutzt hat, aber ich weiß gar nicht, kam das eigentlich häufiger vor in der Hörspielserie, dass er diese Eigenschaft dann nutzt, Sebastian?
Nee, im Grunde so gut wie gar nicht. Genau genommen ist das, glaube ich, die einzige Folge, wo Triklops seinen Visor wirklich mal explizit einsetzt. Der hat ja ohnehin in der gesamten Serie nicht wirklich viele Auftritte gehabt. Und da kann er wenigstens mal seine Fähigkeiten nutzen. Aber ansonsten ist von dem Visor nie wirklich viel spürbar gewesen. Wobei ich mir das nach dem vorhergehenden Kampf auch durchaus vorstellen kann. Warum? Weil nachdem Trapjaw wenigstens versucht hat, gegen Faker zu kämpfen, hat Beastman zwar erwartungsgemäß sich Wimmern zurückgezogen und gejammert, aber Triklops hat dann wie ein kleines Mädchen auch noch um sein Leben gebettelt. Nein, töte mich nicht, Faker! Da wird sich Skeletor auch gedacht haben, okay, ich brauche mal ein paar neue Leute.
Ja, aber man muss jetzt mal sagen, in der Folge erfüllt er zumindest mal seinen Zweck, denn er findet ja He-Man. Und zwar im immergrünen Wald, und sensationell, ja, ohne Zauberschwert, wir hatten es erwähnt gehabt, und er überbringt Skeletor natürlich, oder sagt Skeletor natürlich auch sofort, dass He-Man unbewaffnet ist, und das war für mich eine ganz amüsante Szene, weil Skeletor da so richtig schön herzhaft am Lachen ist und sich freut wie ein kleines Kindchen, dass er, ja, dass ihm das Ganze jetzt wirklich so einfach gemacht wird.
Ja, das ist schon irgendwo krass, wie die beiden sich einen von der Palme wedeln, nur weil He-Man sein Schwert nicht dabei hat. Aber ich finde das eigentlich irgendwie ganz gut gemacht, diese ganze Szene, wie Skeletor dann erstmal Triklops ganz genau sagt, was er überhaupt mit seinem Visor zu tun hat. Und Triklops kann dann um 50.000 Krümmungen und Ecken bis nach Aserbaidschan gucken, um da He-Man reiten zu sehen, und stellt dann auch voller Begeisterung fest, dass das Zauberschwert fehlt. Aus reiner Erwachsenensicht mag es vielleicht ein bisschen albern wirken, aber als Kind fand ich das schon irgendwo toll.
Ich glaube, als Kind hast du dir auch nicht wirklich über irgendwelche Erdkrümmungen Gedanken gemacht.
Nee, natürlich nicht, aber das mit den Erdkrümmungen meine ich ja gerade, dass der mit seinem Visor so um zigtausend Ecken durch Objekte und alles einfach so weit da sehen konnte, das so genau beobachten konnte. Das fand ich da faszinierend dran.
Ja, also He-Man wurde quasi gefunden im immergrünen Wald, und Skeletor zögert da zögert auch nicht lange und ja, lockt He-Man sogleich in eine Falle, und zwar ja mal was ganz Neues, glaube ich, hier, und zwar die wirbelnden Winde der Zeit. Und das Interessante an der Stelle finde ich natürlich, dass die Autoren hier die Winde der Zeit benutzt haben, obwohl sie ja schon in den vorherigen Hörspielfolgen erklärt haben, dass die Winde der Zeit einen, ja, wie der Name sagt, durch die Zeit transportieren. In dem Fall scheinen sie aber irgendwo wirkungslos zu sein. Vielleicht weil sie gerade im immergrünen Wald sind. Wer weiß es, keine Ahnung. Aber ja, die Falle, die schlägt mehr oder weniger zu und He-Man tappt auch rein, obwohl er, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie was spürt. Zumindest versucht der Battlecat irgendwie aufzuhalten, aber ich glaube, dann war es dann zu spät. Oder wie genau war die Szene da, Gordon 2?
Soviel ich weiß, holt der Skeletor sich ja den Talent weiter. Wo ich auch nicht immer weiß, wem das Fahrzeug jetzt genau gehört. Da wird der Sebastian bestimmt gleich was sagen zu können. Und dass der einfach dann um den He-Man herumfliegt und dadurch einen Wirbelwind erzeugt und deshalb in der Falle sitzt.
Das mit dem Talent Fighter ist mir übrigens auch aufgefallen. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass Skeletor an dem sitzt.
Ach, ich glaube, ich habe dafür eine Erklärung, lieber Gordon.
Oh mein Gott.
Ja, das mit dem Talonfighter war schon faszinierend, dass Skeletor den gehabt hat, weil das ja eigentlich ein heroisches Fahrzeug war, das He-Man von Zordek auch noch geschenkt bekam. Aber in den Minicomics zu den Figuren von Rapture und Triclops, die ursprünglich in den USA erschienen sind, gab es eben auch die Geschichten, dass Skeletor sich den Talonfighter von Castle Grayskull heruntergemopst hatte. Und so gesehen könnte man die Folge damit einsiedeln, dass das halt gerade da spielt, als Skeletor den Talonfighter für sich mal gebucht hat.
Passt dann ja zu der Annahme, warum sie auch auf Faker eingegangen sind.
Richtig. Ist eigentlich nur davon abhängig, welches Ausgangsmaterial der HG Francis vielleicht da bekommen hatte. Hat vielleicht wirklich von Mattel neben diversen anderen Sachen auch diesen Minicomic zufällig gehabt, hat sich dann gedacht, ah ja, super, passt, hau ich rein, weil die Bösewichte hatten zu der Zeit ja ohnehin eigentlich noch überhaupt kein Fahrzeug. Dun, dun!
Okay. Moment. Da möchte ich ein Veto einlegen. Denn, denn die Hörspiele sind ja erst 1984 auf den Markt gekommen und da hatten die Bad Guys ja schon genügend Fahrzeuge eigentlich.
Was hatten die 1984 schon?
Ja, wieso? 84 war doch die Serie schon 2 Jahre am Laufen.
84 ist ursprünglich Serie 3 in den USA erschienen. Da war an Fahrzeugen für die Bad Guys nur der Roton dabei.
Ja.
Und je nachdem, wie das halt dann gelaufen ist, könnte es durchaus sein, dass der HG Francis sich da eher für den Talonfighter als für den Roton entschieden hatte. Weil der Roton hat ja nicht so viel zu machen.
Es scheint ja auch ein bisschen so zu sein, also wenn man jetzt so die Cover ansieht, dass er sich da ja auch echt noch an den uralten Minicomics orientiert hat und gerade nicht an den 84er-Auflagen, sondern wirklich eher so an diesen Alcala-Sachen. Demzufolge, wer weiß.
Die Betreuung, die betreffenden Minicomics, von denen ich vorhin erzählt habe mit dem Talonfighter, die sind in den USA ursprünglich 1983 erschienen. Also das könnte da durchaus noch reingespielt haben. Wir wissen ja auch nicht genau, wann er das alles geschrieben hatte oder gescriptet hat. Ist natürlich möglich, dass er sich gegen den Roton entschieden hat. Ist möglich, dass er zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Wind davon hatte oder dass er ihn einfach vergessen hatte. Da könnte man jetzt natürlich heiter spekulieren.
Ja, während He-Man natürlich da jetzt eifrig am Kämpfen ist und ordentlich Sand schluckt, ist Man-at-Arms unterwegs mit Man-E-Faces, ihrem nagelneuen Fahrzeug, genannt Flip-Track. Und die cruisen also ein bisschen mal durch die Eisberge Eternias durch, bis sie dann urplötzlich von Stratos unterbrochen werden, der dann auftaucht und eine sensationelle Beobachtung gemacht hat. Was hat er denn genau gesehen, Gordon 1?
Ja, also Stratos berichtet ja, dass er He-Man und Skeletor zusammen gesehen hat, die friedlich nebeneinander standen und da diskutieren dann natürlich die Heroen zusammen, dass das ja überhaupt nicht sein könnte, denn wenn sich die beiden gegenüberstehen, dann würde Skeletor sowieso He-Man nur nach dem Leben trachten und wenn er das nicht schaffen würde, dann würde er winselnd abhauen.
Ja, das ist richtig. Ja, letztendlich die Szenerie endet dann auch damit, dass Man-at-Arms und Man-E-Faces sich dann auf den Weg machen zurück zum Königspalast, um da mal nach den Rechten zu schauen. Und ja, das machen sie dann auch sofort, während Stratos dann natürlich dann wieder sofort weiterfliegt. Stratos und Man-E-Faces haben ja mit dieser Szene, glaube ich, das erste Mal in den Hörspielen eine Sprechrolle bekommen. Kann das sein, Gordon 2?
Meiner Meinung nach, ja. Stratos wird auch nicht namentlich erwähnt in dem Hörspiel, aber Man-E-Faces wird namentlich erwähnt, dass er einen Sprecher hat. Auch der Name ist auch bekannt von ihm dann, von dem Sprecher.
Aber Vestratos, glaube ich, um es mir noch mal ein bisschen schon wieder was vorwegzunehmen, taucht in späteren Hörspielen ja, glaube ich, auch wieder mit auf. Allerdings dann mit einem anderen Sprecher, oder Sebastian?
Ja, richtig. In Folge 8 hat Vestratos im Grunde schon fast eine Hauptrolle. Es spielt ja sehr viel dann in seiner Stadt Avian. Aber da ist schon der Sprecher wieder gewechselt. Und der Sprecher in dieser Folge ist auch das einzige Mal Vestratos vertreten.
Okay, das Hörspiel geht dann an der Stelle weiter. Faker quasi im Einsatz, mehr oder weniger, denn er ist auf dem Weg zu Eternus, zum Schloss, und unterwegs trifft er dann auf Teela. Interessant finde ich jetzt hier, dass er zum einen natürlich eine riesige Antilope auf der Schulter trägt, was so wunderbar erwähnt wird. Und zum Zweiten, dass er ferngelenkt wird, in Anführungszeichen, von Triklops, der per Telepathie mit Faker kommuniziert und ihn auf alles aufmerksam macht und vermutlich dann auch mit seinem Radarauge alles beobachtet. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt gehabt, dass er das kann. Und Faker dann somit auf alle wichtigen Sachen auch aufmerksam macht.
Ja, vor allen Dingen das Spannende daran finde ich, das finde ich wirklich richtig geil, dass Faker Triklops zunächst mal in seinem Ohr hört. Also muss er da irgendeine Vorrichtung haben, wo Triklops in Snake Mountain am Mikro steht. Und zum anderen kann Triklops offenbar sogar durch Fakers Augen beobachten, was Faker auch beobachtet. So kommt es mir zumindest davor.
Nee, es heißt ja, er macht es per Telepathie. Und das würde automatisch bedeuten, wenn wir da in der Parapsychologie uns bewegen, dann wäre das schon derart möglich, dass er ja die Gedanken von Faker sozusagen teilen kann. Das bedeutet, er ist sozusagen im Gehirn von Faker und redet dann zeitgleich mit ihm, kann aber auch alle Dinge, über die er nachdenkt, also beispielsweise, ja, die Antilope, die ich jetzt gleich futtern will, ne, die trage ich immer auf der Schulter, dann weiß Triklops also, okay, der Junge hat eine Antilope auf der Schulter und da sieht er wahrscheinlich gerade Teela, oder er weiß nicht, wie Teela heißt, aber er sieht zumindest irgendwie ein rothaariges Mädel da, das im knappen Kostümchen rumhüpft. Also vermutet Triklops vermutlich, das ist Teela. Jetzt ist natürlich wieder der
ich seh mir das schon. Also, ja, Faker, sie hat tolle Hupen.
Ja. Nur der Gegenschluss dazu ist natürlich totaler Blödsinn, weil, wie wir ja wissen, ist Faker ein Android. Und Androiden sind nicht fähig zur Telepathie, denn Telepathie funktioniert so gesehen nur zwischen Lebewesen und das ist ein Android ja nicht.
Genau deswegen denke ich eben, dass es nicht wirklich Telepathie ist, sondern Triklops einfach sich irgendwo in dieses Positronengehirn mittels seines Visors einklinken kann.
Das bedeutet also, eigentlich ist Triklops ein ganz gewiefter Spanner.
Der spannt doch immer bei Evelyn unter der Dusche. Mhm.
Ja, Triklops kann ja überall durchsehen, wie wir jetzt wissen.
Ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr im Kopf, aber war es nicht so, dass Triklops dann sogar gesagt hat, da vorne ist Teela, und Faker dann geantwortet nach dem Motto, ich sehe sie noch nicht, und dann kam die Gegenantwort, doch, dort hinten hinter den Büschen wirst du sie gleich sehen irgendwie.
Ja, das ist der Wortlaut ungefähr.
Sowas. Das würde ja dann heißen, dass er dann tatsächlich nicht durch Fakers Augen sieht, sondern dass er wirklich alles irgendwo da drumherum wahrnehmen kann.
Ja, stimmt. Dann scheint es, als würde Triklops einfach die ganze Szenerie beobachten, so wie er vorher He-Man und Battlecat ausfindig gemacht hat.
Big Brother.
Witzig fand ich einfach die Art und Weise, wie Faker spricht. Das hat man zwar vorher auch schon gehört, aber das fand ich jetzt hier irgendwo besonders komisch irgendwo. Wir hatten es ja schon erwähnt gehabt, klar, gesprochen wird natürlich von Norbert Langer, vom He-Man-Sprecher, aber so richtig schön mit monotoner Tonlage irgendwie und so, würde fast schon sagen, so ein bisschen roboterartig, aber man hört natürlich deutlich, dass es halt auch Norbert Langer ist und neigt dazu, dann hier und da unfreiwillig komisch zu sein, wie beispielsweise, als er dann auf Teela trifft und dann der Dialog dann letztendlich dann startet irgendwie, He-Man, da bist du ja, ich weiß es genauen Wort hat jetzt nicht mehr, und dann als von Faker nur noch die Antwort kommt, hallo Teela, und dann sagt sie dann irgendwie, ja pass auf, da vorne ist ein Pantherdrachen, und als Antwort kam nicht irgendwie dann geh in Deckung, ich mach das schon, sondern kam nur noch, danke Teela, und schützt sie danach dann direkt in den Kampf dann rein, also.
Das fand ich aber eigentlich irgendwie gerade geil. Ich habe das immer so als Hinweis drauf gedeutet, dass mit dem was nicht ganz richtig sein kann, aber im Eifer des Gefechts fällt es Teela gar nicht auf, dass er da immer steht, hallo Teela, ja Teela, danke Teela, wunderbar Teela. Also irgendwie, da hat ein Narren an diesen Namen scheinbar gefressen. Das Positronengehirn ist also durchaus begeisterungsfähig.
Ja, durchaus. Allerdings ist es nicht kreativ, denn Teela fragt direkt nach dem Kampf mit dem Pandadrachen, wo ist denn Battle Cat? Und da gerät der Androide das erste Mal wirklich ins Stocken.
Battle Cat? Ich muss weg.
Ja, genau. Richtig. da war doch noch was. Oder vermutlich hat er gesagt, ey, Skeletor, dieser Vollidiot. Hätte er mir nicht noch irgendwas sagen können zu Battle Cat?
Ja, wäre doch eigentlich geil gekommen. Hier, Faker steht da. Battle Cat, in dem Moment scheucht Trapjaw oder Beastman hinter den Büschen so einen grün-orange angemalten Panther da vorne hin.
Ja, genau.
Ich finde nicht, dass der so direkt in Stocken gerät.
Also mir kam es so irgendwie vor, weil er sagt Battle Cat und dann irgendwie erst die Antwort dann letztendlich gibt, dass er ihn irgendwie zurückgelassen hätte in einer Höhle oder sowas alles. Also für mich war der Eindruck einfach da, dass er geschwind überlegen muss und sich irgendwie irgendwas ausmalen muss, eine Ausrede einfallen lassen muss, wo nun die Kampfkatze hin ist.
Ja, so hätte ich es aber auch wahrgenommen. Also zugegebenermaßen, das Zögern ist sehr kurz, aber man merkt schon, dass ein Moment lang stockt Battle Cat, er ist verletzt, wo man einfach merkt, okay, der denkt sich jetzt schnell was aus, damit Teela Ruhe gibt.
Ja, aber warum auch nicht? Also ich finde das ziemlich gut.
Ja klar, es kommt nur, gerade weil er ja ein Android ist, ist eigentlich so cool, weil er immer so ganz gelassen und locker bleibt, erstmal dieses Viech macht, der da platt, ach kein Problem und ach danke Teela, aber er haut schon ab und Battle Cat, er ist verletzt, ich muss den zurücklassen, ach den hole ich später mal, dem wird's schon gut gehen, da passiert ja nichts, Eternia ist ja ohnehin ein ganz friedliebender Planet und Teela macht sich auch keine Gedanken drüber, weil es ist ja He-Man, der sowieso der geilste überhaupt ist, der wird schon recht haben. Es hat schon was.
Teela wird natürlich dann gerettet von Faker, wobei man natürlich ergänzenderweise jetzt noch erwähnen sollte, dass Faker am Anfang etwas besorgt war, ob das wirklich im Skeletor-Sinne war, aber ganz klar war es natürlich, um einfach den Eindruck zu erwecken, dass He-Man natürlich He-Man ist und nicht irgendein anderer Android beispielsweise. Sie schöpft auch definitiv keinen Verdacht und die beiden brechen dann auf zurück nach Eternus und scheint relativ lange gedauert zu haben, weil wenn ich mir recht entsinne, vom Wortlaut her war es dann auch so, dass die beiden sich dann direkt am Eingangstor dann verabschiedet haben und eine gute Nacht gewünscht haben und letztendlich ins Schlaf gegangen sind. Der Plan von Skeletor ist natürlich unheimlich komplex und wirklich ausgetüftelt, denn er hat die Idee gehabt, dass Faker nachts das Tor öffnet von Eternus. Sensationell, muss ich ehrlich sagen, auf die Idee wäre ich so nicht gekommen. Und Faker will natürlich dann auch den Plan entsprechend umsetzen und geistert dann zu später Stunde durch das Schloss und trifft dann, kurz bevor er das Tor dann auch aufmachen will, hier und da auf Besuch. In dem Fall natürlich von Ram-Man. Und ich glaube, Faker ist da, will dann auch nicht lange fackeln und kommt dann auch gleich zur Sache. Sebastian, erzähl mal ein bisschen.
Ja, Ram-Man taucht erstmal auf und wundert sich, was He-Man da draußen überhaupt zu tun hat. Und Faker hat dann irgendwann die Schnauze voll, patzt Ram-Man erstmal an, Ram-Man wird entsprechend auch sauer und Faker fängt an mit ihm zu prügeln und schlägt Ram-Man erstmal bewusstlos, was ja auch nicht ganz ohne ist bei diesem Stahlhelm. Und anschließend öffnet er das Tor und lässt Skeletor und seine Freunde hinein.
Aber Ram-Man ist ja auch einer, der merkt, dass an den Faker was nicht stimmt, nämlich an der Stimme. Der fragt nämlich den Faker, was ist mit seiner Stimme los? Weil die nämlich ganz anders
klingt. Oh ja, richtig. Richtig, guter Einwurf, das ist wahr.
Ja, bevor er Faker dann letztendlich das Tor erreicht, Ram-Man hat er jetzt platt gemacht, steht schon die nächste Hürde parat, mehr oder weniger. Und zwar in Form von der Palastwache. Mit der Palastwache, da fackelt Faker dann auch nicht lange und kommt dann gleich wieder zur Sache. Oder, Gordon 2?
Ja doch, nee. Er sagt selbst, er schafft das Tor alleine zu öffnen, er braucht keine Hilfe und schlägt beide dann sozusagen K.O.
Hier sogar etwas flotter als beim Ram-Man.
Ja, die sind ja auch nur einfache Soldaten, die können auch nichts.
Vielleicht war es der Mighty Spector. Also, sagen wir mal, Lieutenant Spector.
Genau. In seiner ursprünglichen Lieutenant Gestalt. Spector wurde von Faker so halb tot geprügelt, dass sein Gesicht dermaßen entstellt war, dass er fortan nur noch eine violette Maske getragen hat.
Richtig, und dann auf die Idee kam, nur noch in lilanen Schrumpfhosen rumzurennen.
Genau, weil er wusste, dass selbst dann ein bösartiger Androide sich nie die Hände schmutzig machen würde an so einem miesen Outfit.
Mir gefällt die Variante persönlich besser, dass Faker so oft zugehauen hat, dass die blaue Farbe an Spectors Gesicht kleben geblieben ist.
Das kann auch sein. Aber letztendlich ist der Weg jetzt frei. Das Tor wird geöffnet und ja, Skeletor kommt herein und kommt dann, glaube ich, unmittelbar danach auch schon auf die sensationelle Idee, mal nach dem Zauberschwert zu suchen, weil er ja weiß, dass He-Man es nicht bei sich hat. Und wo findet man dann am ersten ein Zauberschwert?
In der Waffenkammer.
Genau, in der Waffenkammer.
Nicht im Handschuhfach vom Wind Rider?
Nein, wobei ich könnte mir schon durchaus vorstellen, hätte er es in der Waffenkammer nicht gefunden, wäre das seine zweite Wahl gewesen.
Wäre doch endgeil gekommen, hätte Hage Francis das als Running Gag in die Folge eingebaut.
Aber wahrscheinlich hat Prinz Adam gelernt oder Man at Arms. Ein Schwert gehört nicht ins Handschuhfach.
Das wäre ja gerade der Spaß daran gewesen. Ja. Das hätte wieder bewiesen, wie dämlich Adam eigentlich ist.
Obwohl Adam ja eigentlich nicht dumm ist.
Ja, das stimmt, aber He-Man. Ich glaube, Adam, wenn er sich verwandelt, das, was er an Muskeln zulegt, das kommt aus dem Kopf.
Wahrscheinlich.
Ja, Gorn 2, erzähl doch mal, wie geht's denn da weiter?
Wir gehen in die Waffenkammer, geben Skeletor holt sich das Zauberschwert, gibt das Faker und dann taucht Teela auf und die überwältigen sie dann und sperren sie in den Kerker ein.
Ja, Teela ist dann gefangen. Was ist eigentlich aus Man at Arms und Many Faces geworden? Weiß das jemand?
Ja, die sind vorher schon überwältigt worden. Die kommen nämlich auch gerade zurück in das Schloss. Und da sind ja, die rechnen natürlich nicht damit, dass Skeletor und die anderen schon drinne sind und ja, werden dann sozusagen überrascht.
Okay, damit wären dann quasi schon mal, ja, mindestens mal drei schon mal im Kerker eingesperrt.
Einen haben wir vergessen, der Remnant muss auch schon längst im Kerker sein.
Ja, wenn der nicht noch irgendwo bewusstlos liegt bei der Prügel, die er einstecken musste, wer weiß das so genau. Aber okay, nehmen wir mal dazu, vier Stück haben wir auf alle Fälle mal schon irgendwie im Kerker dann eingesperrt. Und ja, dann kommt auf einmal Orko.
Komischerweise taucht er direkt im Kerker auf.
So ein Zufall.
Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig.
Wobei, vielleicht ist es ja so, wenn wir das mal mit der Szene, die danach kommt, dann mal erklären, dass er sagt oder denkt, ich möchte jetzt zu Teela beamen oder zu Man at Arms beamen oder sonst irgendwo und dann tatsächlich dort auftaucht. Ich meine, in der Szene danach beamt er sich ja dann zu He-Man, er weiß ja auch nicht, wo er ist und taucht dann aber halt genau in diesen Winden auf. Das heißt, eventuell, wenn man sich das so erklären mag, braucht er nur an die jeweilige Person denken, um dann auch zu ihr zu gelangen, wäre ja dann mal eine Erklärung, warum man dann auch genau jetzt im Kerker auftaucht.
Ja, Orko's Dirty Mind, ne?
Aber wird das nicht auch ja, so beim Beispiel gesagt, dass Orko an He-Man denkt und dann da landet?
Ja.
Ja, eben, das kommt auch nicht nur in der Folge vor, dass Orko sich einfach zu den Personen beamt, wo auch immer die sind. Das macht er schon durchaus öfter. Aber wie Gordon jetzt schon gesagt hat, Orko beamt sich in der Nacht direkt zu Teela. Ich glaube, ich habe schon schlechte Fanarts gesehen, die genau das als Thema hatten.
Ja, aber es würde zumindest Sinn machen von der Szene her, weil Orko ja dann noch mit Teela kurz redet und sie dann ja auch einfach sagt, ja, erkennst du es denn nicht? Ich sitze hier im Kerker. Und er meinte, ja, ich habe mich schon gewundert, wen besuchst du denn hier im Kerker? Ja, ich bin selber eingesperrt.
Er hätte eigentlich sagen können, was du nachts in Ketten anstellst, ist nicht mein Bier.
Ach, herrlich.
Facepalm.
Richtig. Ja, sag mal, Orko ist glücklicherweise da, denn gleich darauf beamt er sich zu He-Man, wir hatten es schon vorher weggenommen gehabt, in die ja, drehenden Winde der Zeit, der Talonfighter, stellen wir uns vor, kreist er immer noch wild umher. Und ja, wie kommt man denn bitte schon aus so einer Falle raus? Ich meine, He-Man, der stärkste Starke, hat es probiert, er hat es nicht geschafft. Battlecat, okay, brauchen wir gar nicht zu erwähnen, aber die Rätselslösung liegt dann auf der Hand. Gordon 1, erzähl mal.
Ja, Magie, ne? Ganz einfach. Nicht wie in Loom, wo man einfach rückwärts eine Flöte spielt, sondern Orko hat sich ja aufgetankt mit neuer Sachen und dann geht's eben los und er befreit die beiden halt mit dem Zaubertrick.
Das Einzige, was ich da nicht verstehe, ist, wenn da wirklich noch die Winde sind, wie kann Orko das eigentlich aushalten? Wenn die Winde so stark sind, müsste er doch eigentlich so wegfliegen, so leicht wie der ist.
Orko ist da ja kein wirkliches Lebewesen mehr. Der ist da ja zu Deus Ex Machina geworden. So. Das ist ja dann eine Naturgewalt sozusagen.
Ja. Ja, und so zaubert er ja dann auch. Ja. Denn nachdem er die Winde der Zeit zum Stillstand gebracht hat, muss He-Man natürlich nicht zurückreiten.
Vielleicht wäre ja auch die Erklärung dazu, dass He-Man kann ja nur aus den Winden der Zeit nicht entkommen. Das bedeutet also, er ist sozusagen im Eye of the Hurricane. Das heißt, ein kleiner Radius wird ja davon nicht komplett erfasst. Und demzufolge kann auch Orko sich darin aufhalten.
Stimmt. Hätte man nicht besser formulieren können.
Ich mache alles mit Wissenschaft.
Letztendlich, Orko befreit He-Man und Battlecat aus der Falle und wie es der Zufall will, brauchen die beiden natürlich auch nicht zurückreiten, klar würden auch eine Menge Zeit verlieren, sondern Orko nimmt sie einfach mit und beamt sich quasi mit ihnen direkt in den Kerker, worauf dann He-Man natürlich erstmal etwas in Erklärungsnot gerät und die ganze Sachlage erklären muss, dass nicht er derjenige ist, der das Ganze hier dann zu verantworten hat, sondern sich hier um einen Doppelgänger handelt, ja. Irgendwann sehen die anderen das auch ein. Ich keine Ahnung, wie viele Stunden die da diskutiert haben. Und He-Man löst dann quasi die Fesseln und Ram-Man sprengt dann den Kerker auf und die Helden sind dann quasi befreit. Und dann kommt es auch zum lang ersehnten finalen Kampf zwischen He-Man und Faker. Wir erinnern uns, Faker ist natürlich noch im Besitz des Zauberschwertes und an der Stelle fand ich ganz witzig, dass man im Hintergrund dann Skeletor rufen hört, halt, halt, wartet auf mich, ich will den Kampf unbedingt sehen. Darauf habe ich ja quasi mein ganzes Leben hingearbeitet.
Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Also das hatte schon so ein bisschen was so von dem Imperator, der jetzt sozusagen den Triumph sich nicht nehmen lassen will, seinen ärgsten Nemesis am Boden zu sehen. Also da fand ich die Szene davor so ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind ja im Kerker unten sitzen und dann, ja, wieso, du hast uns doch hier in den Kerker gebracht. Und dann He-Man einfach nur, das muss ein Doppelgänger sein. Und es wird überhaupt nicht nachgefragt, nicht diskutiert. Ja, richtig, das muss es sein. Ganz klar. Du hast uns zwar vorher komplett vermöbelt, aber jetzt macht alles Sinn,
He-Man. Danke. Ja, der Kampf, würde ich jetzt mal sagen, hätte vielleicht auch sogar Faker gewonnen. Immerhin hat er das Zauberschwert gehabt. Allerdings gab es auch hier dann wieder eine glückliche Wendung. Und wem verdanken wir die? Ganz klar natürlich Orko. Nach wie vor komplett aufgeladen von Trollern, von seinem Besuch und er hatte die sensationelle Idee, einfach das Zauberschwert von Faker nach He-Man zu zaubern, was ihm dann auch gelingt und damit ist Skeletor, glaube ich, dann sofort klar, hey, ich habe wieder Mist gebaut.
Also ich weiß nicht, ich finde Skeletor hätte danach einfach klar sein müssen, hey, das hat vielleicht diesmal nicht geklappt, aber Faker war echt nicht schlecht so. Der hat He-Man wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Warum baue ich da eigentlich nicht mal mehr von?
Zumal ich das auch interessant fand, dass He-Man ja wirklich Faker erst dann besiegt hat, als He-Man selber wieder sein Zauberschwert hatte. So gesehen ist He-Man der Stärkste der Starken nur durch die Kraft seines Zauberschwertes, wenn es direkt bei ihm dabei ist. Wobei man auch überlegen kann, ob das Zauberschwert auch Faker kräftemäßig gespeist hat. Aber ich tendiere eher dazu zu sagen, dass die beiden sich absolut ebenbürtig kräftemäßig gewesen wären und Faker da sogar den Vorteil hatte, weil der Android im Grunde ausgeruht war, während He-Man als zwar stärkster Mann, aber trotzdem Mensch natürlich schon gerädert war durch die Winde der Zeit.
Also zumindest für mich hat es schon den Eindruck gehabt, dass es irgendwie mit dem Zauberschwert zusammenhängt und dass er ohne Schwert irgendwie nur die halbe Portion einfach ist. Warum auch immer, ich meine, letztendlich ist das ja nirgends irgendwo in den Origins so begründet und in sämtlichen anderen Medien ist es ja auch nicht so, aber gut, in dem Fall war es jetzt halt so und glücklicherweise geht das Ganze dann auch gut aus, der Tag ist gerettet. Orko gibt das Zauberschwert zurück an He-Man, der dann letztendlich dann den Faker ja sensationell im Highlander-Stil enthauptet und dann wirklich die ganzen Masters außenrum dann völlig perplex sind, oh mein Gott, das ist ein Roboter. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob He-Man bewusst war, dass es ein Roboter war, bevor er ihn enthauptete.
glaube
ich. Jemand hat einfach gedacht, ich schalte mal die Konkurrenz aus, man weiß ja nie.
Ja, Faker ist besiegt, Skeletor erkennt sofort seine Niederlage, der Tag ist gerettet und eigentlich ist dann auch alles super und ja, das Hörspiel endet dann auch quasi. Allerdings gibt's dann noch eine Abschlussszene mit, ja, Surprise, Surprise, wieder mit Orko, oder Gordon 2?
Ja, mit Orko und Orko, da Orko ja das Zauberschwert mit der Doppelaxt getauscht hat, hat Orko seine ganze Zauberkraft leider verloren und saß auf dem Boden und musste sich von He-Man tragen lassen. Das muss auch eine super süße Szene sein, wenn He-Man Orko aufhebt und auf den Arm trägt.
Was ja dann wiederum gleichzeitig erklärt, warum man den folgenden Hörspielen wieder schlechter zaubert, oder?
Ja.
Ja, okay, ich denke mal, an dem Punkt wird es mal Zeit für ein Fazit zur Hörspielfolge Nummer 7. Wie stuft ihr persönlich das Hörspiel ein? Sagen wir mal, auf einem normalen Schulnoten von 1 bis 6. Ist es einer eurer Favoriten? Ist es Mittelmaß oder ist es wirklich unterste Schublade? Gordon, sag du mal.
Ja, also die Storyline finde ich eigentlich schon ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind natürlich auch, wie in vielen Hörspielen, immer mal so ein, zwei Szenen, bei denen man irgendwie sagt, unfreiwillig komisch oder so. Aber der gesamte Plot ist doch in meinen Augen wesentlich schlüssiger als bei anderen Sachen. Hat viele Charaktere irgendwie gut eingebracht, hat teilweise sogar echt extrem intelligente Szenen und bringt sogar auch mal Orko irgendwie in eine Rolle, die wirklich mal sinnvoll ist und nicht immer nur als der komplette Kasperkopfversager. Demzufolge würde ich da schon zu einer 2+ bis zu einer 1- tendieren.
Ja, Gordon hat mein Fazit im Grunde vorweggenommen. Ich gebe dem Hörspiel absolut guten Gewissens eine 1-. Ist meiner Meinung nach eines der besten der gesamten Serie. Natürlich, wenn man das jetzt durchgehend analysiert, kommt man immer auf Ungereimtheiten etc. Aber darüber sollte man auch nicht so genau nachdenken, meiner Meinung nach. Und es ist einfach für mich ein sehr unterhaltsames Hörspiel mit durchgehend guter Leistung. Norbert Langer kann sich endlich mal als Bösewicht austoben. Rauben, plündern und was sonst nicht erlaubt ist. Und also für mich ist das wirklich eins der Highlights der gesamten Serie.
Ich muss sagen, ich finde das Hörspiel an sich nicht schlecht. Es ist nicht einer meiner Lieblingshörspiele, aber es ist gut. Von daher gebe ich dem Hörspiel jetzt mal eine 2. Was mir persönlich nicht gefällt, das ist auch bei einigen der folgenden Hörspiele der Fall, wenn Orko einfach die ganze Geschichte rettet und durch irgendwelche Zaubertricks. Und das wirkt auf mich immer ein bisschen einfach, vielleicht fast schon so nach dem Motto, Mensch, wir sind schon bei 38 Minuten angekommen, wir müssen das Hörspiel zu Ende bringen. Am besten lassen wir Orko irgendwie mal den ganzen Rest mal erledigen. Weiß nicht, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Mich persönlich stört es irgendwo so ein bisschen daran, von daher von mir mal in Anführungszeichen nur eine 2. 2 ist gut. Wie gesagt, ich höre es gerne, aber der Punkt ist das, was mich jetzt mal so ein bisschen stört.
Also ich schließe mich Sebastian und Gordon 1 an. Und ich finde es aber auch sehr gut, dass Orko mal der Held ist und nicht immer nur He-Man. Mal zu deinem Fazit, Manuel.
Mit dem neuen Jahr beginnen natürlich auch wieder die Messen und Convention und das erste Highlight steht mit der New York Toy Fair unmittelbar bevor, die vom 12. Februar bis zum 15. Februar, klar, wie es der Name schon sagt, in New York stattfinden wird. Mattel selber hat ja bereits verlauten lassen, dass sie wieder Neues präsentieren werden. Sebastian, was ist denn generell auf der Toy Fair zu erwarten? Wird es sich bei der Neukündigung eher um ein bis zwei Figuren handeln oder ist zu erwarten, dass Mattel da doch noch mehr aus dem Sack lässt?
Ja, also bei der Toy Fair wird es wohl mindestens zwei Figuren zu sehen geben. Laut Mattel will man sagen wir mal, von den Fans häufig gewünschte Figuren, also nach dem Motto Fan-Highlights präsentieren. Aber darüber hinaus wird es auch mit Sicherheit noch einiges mehr zu sehen geben. Soweit ich weiß, soll es wohl mindestens zwei reguläre Figuren zu sehen geben. Eine Quartalsfigur, eine 30th Anniversary-Figur und ein Large-Sized-Artikel. Dann wird es auf jeden Fall auch noch den Griffin mit den neu bemalten Flügeln zu sehen gehen. Die waren ja bisher weiß und nach Fanwünschen entsprechend sollen die jetzt wohl eher braun wie der Torso sein. Snake Man at Arms wird nochmal interessant zu sehen sein, weil der jetzt Körperteile von Roboto beinhalten wird und nicht mehr ein reiner Repaint ist. Von den nächsten zwei Minicomics wird es die Cover zumindest schon mal zu sehen geben. Und was darüber hinaus vielleicht noch kommt, müssen wir mal abwarten. Aber das dürfte wohl zumindest das Basisprogramm sein.
Aber bei Griffin war das Gott nicht auch gegen die Flügel, gegen die grauen Flügel?
Nee, ich glaube, das war dem relativ buggy, soweit ich es mitgekriegt habe. Der hat sich nur einmal dazu geäußert, dass sie so und das mal gucken, ob es funktioniert. Sollte eigentlich klappen und ich glaube, danach hat er dann nochmal gesagt, ja, wird umgefärbt.
Ja, was wir natürlich genau auf der Messe sehen werden, erfahren tun wir es dann im Februar. Wir könnten jetzt ja an dieser Stelle einfach mal, wie wir es ja schon letztes Jahr bei der San Diego Comic Con praktiziert haben, mal so unsere Tipps mal abgeben. Was glauben wir, was Mattel auf der Messe präsentieren wird? Sebastian hat es gerade schon wunderbar aufgelistet gehabt. Die Vermutung liegt nahe, dass es zwei reguläre Figuren sein werden. Eine Quartalsfigur, eine 30th Anniversary Figur und eine Large-Sized Figur. Gordon 2, was glaubst du, was Mattel unter Berücksichtigung, wenn das jetzt so stimmt mit den regulären Figuren und Quartalsfiguren und sowas alles, was wird Mattel auf der New York Toy Fair präsentieren?
Also mein Tipp für den Juli wäre der Lord Dactylus aus dem 2000X Cartoon und vielleicht für August, da gehe ich ein ganz großes Risiko ein, sagt der Snake Face.
Hast du noch eine Idee, Quartalsfigur, was das
wäre? Quartalsfigur habe ich natürlich auch. Dann würde ich eher auf den Dragon Blaster Skeletor tippen oder eventuell auf General Rendor.
Okay. Und
bei den Large Scare, wenn es ein Two-Pack gibt, gehe ich auch ein Risiko ein, sagt Tuva und Batra. Also die Figuren, woraus Two-Pack nachher entsteht. Oder falls es wieder ein Tier werden sollte, eventuell auf Sweet oder Nightstalker, da der recycelbar ist durch Swiftwind.
Okay, Gordon 1, wie sieht das bei dir aus? Waren da schon Punkte dabei, wo du sagst, Mensch, okay, das kann ich mir auch vorstellen oder hast du da eine ganz andere Idee?
Mit der Quartalsfigur gehe ich konform. Also Dragon Blaster Skeletor glaube ich auch, denn wo Thunder Punch He-Man ist, ist Dragon Blaster Skeletor nicht fern. Und da man jetzt gerade irgendwie Battleground Evelyn schon hatte, wollen die Fans glaube ich dann auch mal wieder ein bisschen was haben, wo man eher nostalgisch sein kann. Da ja jetzt auch noch zwei Figuren kommen sollen, die ja schon lang gewünscht sind oder wie auch immer, würde ich bei den regulären Figuren tatsächlich mal auf den klassischen tippen, nämlich zum Beispiel Mechaneck. Und dann bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht wieder so ein bisschen so eine Außenseiterfigur kommt, aber ich bleibe jetzt einfach, weil der erste Gedanke meistens der richtige ist, gehe ich einfach zum Gegenstück zu Fisto, nämlich Jitsu. 30th Anniversary, ja, keine Ahnung, wie wir das voraussagen sollen, weil ich nicht weiß, was die da machen wollen für Figuren und keine Ahnung. Deswegen glaube ich, die machen einen Typen, der aussieht wie ein Schaf. Ja, wie soll ich das raten? Ich habe keine Ahnung, also weiß ich. Ja, wahrscheinlich wird es einfach wieder nur irgendein Marvel-Klon. Bei den Large Sized, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber ich hänge mich da jetzt einfach mal raus und sage, sie verwirklichen Granamühe.
Ich bin bei meinen Tipps echt gesagt relativ unsicher, allerdings so vom Gefühl her könnte ich mir vorstellen, dass bei den zwei regulären Figuren sich bei der einen Figur um Froster handelt, eben weil natürlich zwar Prince of Power jetzt im Januar mehr oder weniger mit dem 3-Pack schon populär war, aber es da doch den einen oder anderen Charakter mit vertragen könnte in der Line. Und bei der zweiten Figur könnte ich mir vorstellen, dass es sich um Ram-Man handelt, wobei, klar, es war, es könnte schon sein, dass der natürlich als Zugpferd dienen sollte für das kommende Abo, allerdings war der schon relativ lange im Gespräch und man hat ihn schon letztes Jahr auf das San Diego Comic-Con erwartet. Und jetzt tauchen auch noch neues Artwork von ihm auf und von daher könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht doch jetzt letztendlich dann 2012 dann noch erscheinen wird. Quartalsfigur Dragon Blaster Skeletor, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass es sich vielleicht um NA-Skeletor handeln könnte. Nachdem wir jetzt schon einige NA-Figuren haben, wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, dass Skeletor letztendlich dann auch mal zu Gesicht bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ich tippe mal auf NA-Skeletor. Bei der 30th Anniversary-Figur muss ich sagen, das sehe ich so wie Gordon 1. Kann man ja schwer vorhersagen, was sich dabei jetzt handeln wird. Ein Schaf, warum nicht? Klingt irgendwo lustig, könnte schon sein, aber keine Ahnung. Also da würde ich jetzt einmal mal passen. Und genauso bei der Large-Sized-Figur, man weiß zwar, Grandemir erscheint, aber da hatte ich eher so im Hinterkopf, dass das eher zum Jahresende sein wird und kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den da jetzt irgendwie enthüllen. Vielleicht als, ja, dass der dann jetzt demnächst dann erscheint. Müsste ich passen, weiß ich nicht.
Ja, also wie ich feststelle, einige von meinen Tipps decken sich mit denen von Manuel scheinbar, weil ich tippe auch auf Froster als eine der regulären Figuren. Glimmer wäre mir zwar lieber, aber nachdem die offenbar verschoben ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Mattel sich den Spaß erlaubt und Froster just im unpassendsten Monat, nämlich mitten im Sommer, bringt. Die zweite reguläre Figur, da würde ich jetzt einfach mal auf Fangman tippen, weil, soweit ich gehört habe, Mattel gerne noch einen Filmation-Charakter doch 2012 bringen will. Und Fangman fände ich da durchaus passend, zumal ich Strongarm nicht mag und Lizardman auch nicht. Als Quartalsfigur, ja, Dragon Blaster Skeletor habe ich seit Jahren immer wieder was rumgeistern gehört, aber ich bleib bei Manuel und tipp auch auf NA Skeletor. Da, und da gab es ja auch in jüngster Zeit Gerüchte und NA Skeletor würde mir ehrlich gesagt viel mehr taugen als Dragon Blaster Skeletor. Nicht, dass ich Dragon Blaster Skeletor kacke finde, aber ich bin halt totaler NA-Nerd und das fände ich echt super. Large-sized Figur tippe ich auf Procrustes. Der vierarmige Riesengott aus den Minicomics. Fände ich persönlich auch super mega geil, den habe ich schon immer gerne haben wollen. Wäre für mich auf jeden Fall ein spannenderer Riese als Titus oder die drei Viecher aus dem 2000X-Cartoon. 30th Anniversary-Figur, ja gut, das mit dem Schaf könnte durchaus sein. Vielleicht ist es ja auch ein fliegendes Schwein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es nicht Sir Wiley. Mal gucken, was uns da genau erwartet. War's das?
Weiß ich nicht, das musst du uns sagen.
Ja, waren doch zwei reguläre, eine Quartalsfigur, 30th Anniversary in Large Sized, oder? Jo.
Ja, da, demzufolge hast du alles durch, aber vielleicht möchtest du noch was ergänzen.
Ja, eines, was ich nur noch zu Gordon kurz sagen wollte, weil er Grenamir erwartet. Da meine ich gehört zu haben, dass Grenamir tatsächlich erst auf der San Diego Comic-Con gezeigt wird.
Ja, das kann natürlich sein. Muss ich jetzt meinen Tipp revidieren, dann sage ich irgendwas anderes, aber ich wüsste gar nichts gerade. Ich glaube, ich habe ihn auch nur gewählt, weil mir nicht wirklich was eingefallen ist an Large Size, was ich mir momentan vorstellen könnte, außer eventuell einen von den drei Riesen aus dem 2000X-Cartoon.
Aber vielleicht bringen sie ja noch, bevor Grenamir gezeigt wird, die Möglichkeit, wie sie Grenamir später recyceln wollen, nämlich mit Daimar.
Ja. Ein A-Skeletor, damit kann ich mich irgendwie nicht so anfreunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir jetzt hatten wir gerade erst Slushhead da und wäre es dann nicht irgendwie sinnvoller, wieder einen Good Guy-Charakter aus NA zu bringen? Also eher NA He-Man oder sowas?
Ja, könnte durchaus sein, aber für mich jetzt einfach nur so persönlich, ich hätte gerne einen A-Skeletor und vor allen Dingen, je nachdem, wenn sie es schlau anstellen, könnten sie einen A-Skeletor einfach nur mit seinem Stab bringen, aber dann Wechselköpfe, zum Beispiel von Peternia Disguise He-Man, die Kapuze, darunter ein Skeletor-Kopf und dann austauschbare Rüstungen, damit man den mit relativ wenigen Griffen zu einer Art Laserlight-Skeletor machen könnte. Und dann wäre halt der NA-Skeletor-Stab dabei, ein Repaint vom normalen Widerstab, halt diesmal ganz transparent rot, zwei Wechselköpfe, Wechselrüstung und fertig. Fände ich zumindest persönlich ganz lustig.
Also ich weiß nicht. Naja, gut.
Willst ihn mögen, du wirst ihn mögen.
Damit habe ich kein Problem. Es geht nicht darum, dass ich ihn nicht mag. Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, dass sie gerade so als Zugpferd auf so einer Comic-Con, wo sie ja sowieso nicht so viele dann anbieten, dass sie da gerade eine New Adventures-Figur bringen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass der mehr auf so einer anderen, größeren Comic-Con so unter ferner Liefen mitkommt.
Ja, kann natürlich durchaus sein. Also ich denke nur einfach, dass als nächstes eine Skeletor-Variante wieder gezeigt wird. Und Dragon Blaster Skeletor kann ich mir wiederum irgendwo schwerer vorstellen, dass die den jetzt mit dem Drachen und so bringen. Wünschenswert fände ich es auf jeden Fall, aber irgendwo ich weiß nicht. Ich hätte einfach, glaube ich, persönlich mehr Spaß an den Skeletor und deswegen tendiere ich dazu, ohne jetzt irgendwas da konkret warum und weshalb sagen zu können. Und
hinterher sehe ich schon kommen, dann kommt Terrorclaw Skeletor.
Nee, das ist dann Bikini-Skeletor.
Ja, Disco-Skeletor kommt nämlich als Variante.
Oh, hör mir bloß auf. Ich glaube, ich kotze, wenn ihn dann Disco-Skeletor als Quartalsvariante ankündigen würden. Ich glaube, das wäre für mich ein Grund, aufzuhören. Aus Prinzip. Für einen Monat.
Ja, wie groß ist, was würde man abschätzen, wie groß ist die New York Toy Fair so im Vergleich zur San Diego Comic Con? Also wie wichtig wäre die?
Die New York Toy Fair ist eigentlich vorwiegend eine Spielwarenmesse für Händler. Da werden halt Verträge abgeschlossen und so. Die hat sich aber irgendwann dazu gemausert, dass halt da zig Leute mit Presseausweisen und so rumgeistern können, dann auch Sachen präsentieren können. Also ich würde mal sagen, die rangiert nicht ganz auf dem Niveau des San Diego Comic Con von der schieren Größe und allem her, ist aber trotzdem sehr nah dran als zweitwichtigstes Ereignis im Jahr.
Ja, leider sind wir schon wieder am Ende dieser Folge vom Himalischen Quartett angekommen und wir hoffen natürlich, dass es dir auch diesmal wieder gefallen hat und wenn du magst, dann kannst du uns ja dein Feedback im Forum von Planet Eternia mitteilen oder auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren und bewerten. Speziell letzteres ist ganz einfach, rufe in iTunes einfach unseren Podcast über den Suchbegriff He-Man auf und vergebe uns mit der dort angedruckten Sternchenleiste die Anzahl Sterne, die wir deiner Meinung nach verdient haben. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Die 24. Ausgabe vom Himanischen Quartett erscheint wieder ungefähr in 2 Wochen. Um garantiert keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, uns in iTunes und auch in YouTube zu abonnieren.
Und auch diese Woche würden wir uns über deine Themenwünsche freuen. Schreib sie am besten direkt ins Forum von Planet Eternia oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 032 12 14 19 485.
Unser heutiger Gast war Planetonia-Mitglied Stinky aka Gordon 2. Dir einen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und uns Gesellschaft geleistet hast. Und wir hoffen natürlich, dass es dir ein wenig Spaß gemacht hat.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mitmachen durfte. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich auf ein neues Treffen sehr freuen.
Ja, wenn auch du mal bei uns zu Gast sein möchtest, dann kannst du die gleichen Möglichkeiten nutzen wie auch für ein Feedback oder einen Themenwunsch. Melde dich am besten direkt im Forum von Planet Eternia oder rufe uns direkt auf unserer Studio-Hotline an und hinterlasse uns eine Nachricht. Die Nummer hatten wir zwar gerade schon erwähnt, aber wiederholen es natürlich gerne noch einmal. 03212 1419 485. Die Teilnahme bei uns im Quartett ist ganz einfach und völlig unkompliziert. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Headset, die kostenlose Software Skype und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf Planet Eternia. Macht's gut, tschüss und bis dann.
Tschüss, bis dann und die New York Toy Fair wird bestimmt voll Laser.
Ja, tschüss, bis dann. Leider wird Gordon 2 jetzt keinen Kommentar mehr abgeben können, denn ich muss ihm jetzt leider wie im Hörspiel den Kopf abschlagen.
Tja, wie gesagt, ich habe keinen Kopf mehr.
Geilstes Outro ever. Super.
Ein herzliches Willkommen. Wer war ja jetzt gehustet? Ich bin hier fürs Husten zuständig.
So. Der erste Outtake.
Ich finde es ja persönlich viel schöner, dass ich eigentlich sowas wie He-Man bin, denn kaum bin ich das erste Mal dabei, habe ich gleich meinen Faker.
Das ist natürlich ein wunderbares Wortspiel. Sebastian, hast du, glaube ich, auch eine gefunden, ne?
Nö. Also, nee,
gut, super.
Ja, die News lassen uns natürlich auch in den... nein, das war falsche Zeitform. Gordon 1 noch irgendwas?
Schön, dass ich mein Mikro ausgeschaltet hatte.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du unten in deinem Toy Room hockst, eine Star Sister in deiner Hand, egal welche, Lupe in der anderen Hand und direkt mal unter den Rock mal Linz und dem kommt deine Frau rein. Sebastian, was machst du da? Ups, nix.
Wenn ihr, liebe Hörer, da schon Informationen habt, könnt ihr uns die gerne auch mal mitteilen, beispielsweise zur Folge 8, der Baum der Unsterblichen.
Was bin ich ein Streber, ne?
Wahnsinn. Also für mich hat das wirklich den Eindruck gehabt, dass irgendwie das direkt was vom Zauberschwert her herrührt. Oh, scheiß Husten. Jetzt muss ich gerade überlegen, was hatte ich denn eigentlich für Ideen gehabt? Ich habe schon wieder vergessen gehabt.
Hat zwar gewonnen, aber egal.
Wollte ich gerade sagen.
Oh, Entschuldigung, da muss ich ja nochmal
sagen. Der hat den Faker verwechselt.
Okay, jetzt wäre Sebastian dran.
Gut. Ja.
Ich klicke mich dann schon mal aus und gehe ins Bett, ne? Also. Sebastian.
Jetzt dein Mikro.
Entschuldigung, Ton aus. Macht's gut, tschüss, bis dann. Und die New York Comic Con. Ach Quatsch, Entschuldigung.
Ein herzliches Willkommen zur 23. Ausgabe. 23 ist Illumina, oder? Nee, Illuminati ist das. Fällt mir jetzt gerade auf.
Können wir das jetzt lassen?
Okay, alles klar.
Ich würde uns morgen ausschlafen können. Willst du noch was wissen?
Nö.